ist deine Stärke, dein Plus, dein Vorteil, dein Vorzug, Gott kennen. Das ist das Geheimnis des Lebens. Halleluja. Das Volk Gottes geht aus Mangel an Erkenntnis Gottes und das Namen des Herrn zugrunde. Also je mehr du deinen Gott kennst, je mehr du ihn preist, desto schneller fliegst du. Halleluja. Gott kennen ist deine Stärke. Ich möchte euch ganz herzlich einladen zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Wir sind immer fortschrittlich, wir schauen immer nach vorne. Wie lebt man ein Leben ohne Sorgen? Ich weiß nicht, ob du das möchtest, ohne Sorgen leben. Manche wollen sich den Kopf zerbrechen. Also wie lebt man ein Leben ohne Sorge, ohne Kummer, ohne was und so weiter? Ich habe ein paar gute Rezepte, die möchte ich dir verraten. Dann am Samstag wird das Thema sein, fange ein gesichertes Leben an. Also abgedeckt nach allen Seiten. Dann sind die Zettel für die Evangelisation für Billy Smith mit ein paar Zeugnissen hinten gekommen. Da ist nur ein kleiner Fehler passiert, der Herr Computer. Bei der Korrektur hat statt freie Feine gelesen. Wir sind eine feine Nazareth-Kirche jetzt inzwischen geworden. Also wir sind nicht nur frei, wir sind auch fein. Also das musst du vielleicht, wenn du weggibst, vielleicht da ein bisschen verändern. Aber der Herr weiß es. Der Herr weiß es, dass wir eine feine Nazareth-Kirche sind, nicht nur eine freie. So. Gott kennen. Je mehr du Gott kennst, desto mehr hast du von Gott. Also je mehr, je persönlicher du zu ihm bist, je besser du ihn verstehst, je besser du die Wege Gottes begreifst, je besser du auf Gottes Gangart im Gleichschritt mit dem Herrn bist, desto mehr begreifst du die Herrlichkeit Gottes. Also ich möchte dich einladen, mach dir Gedanken über Gott, verstehe seine Arbeitsmethode, wie Gott arbeitet oder wie Gott denkt. Man kann sogar seine Gedanken erraten, obwohl es steht, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Aber wenn du mit dem Herrn wandelst, Henoch wandelte mit Gott. Wenn du mit dem Herrn wandelst, du wirst schon einiges merken, wie Gott arbeitet. Und ich kann dir sagen, wann Gott arbeitet. Wenn du fertig bist, macht Gott weiter. Also du musst am liebsten aufhören. Also einfach sagen, Herr, ich kann es nicht. Ich stehe hier, ich gehe mit dir, ich mache alles, was du sagst. Aber wenn du merkst, Gott ist dir zu schnell oder zu stark und so weiter oder die Last zu schwer, sagst, Herr, mach du es. Wenn du scheiterst, macht Gott weiter. Wenn du schwach bist, ist Gott stark. Paulus sagt deshalb, am liebsten möchte ich immer schwach sein. Aber das kannst du nicht immer. Da lachen dich die Leute aus, wenn du immer jeden Tag so nur den Schwächling spielst. Aber genau das ist es. Wir spielen immer den Starken. Ich kann das. Oder ich bin fähig. Ich habe studiert. Ich habe es gelernt. Oder ich habe die Mittel dazu. Nein, wenn du schwach bist, dann wird man dir helfen. Dann wird der Heiland dir helfen. Wenn du erschöpft bist, wenn du versagst, da greift der Himmel ein. Also lerne deinen Gott kennen. So, je mehr du das weißt und verstehst, seine Methoden, das kann man niemand erklären, die meisten werden es sowieso nicht verstehen, denn seine Wege sind so ungewöhnlich, schwach sein. Herr, ich kann's nicht. Herr, du musst mir helfen. Ich bin gar nichts, du bist alles. So, solange du etwas tun kannst, dann sagst du Gott, warum soll ich dann eingreifen? Warum soll ich da handeln? Du bist ja in der Lage, du kannst es ja. Also, ein fleischlicher Mensch wird das nicht verstehen, warum muss man immer ein Schwächling sein? Also, was nichts ist, hat sich Gott erwählt, damit er zustande mache, was in der Welt ist. Der Mensch denkt, er macht vielleicht was falsch. Und je mehr du Fehler machst, desto mehr korrigiert Gott dich. Desto mehr ordnet er dein Leben. Also, du glaubst gar nicht, wie gut du haben kannst, wenn du einfach dein Leben lebst. Mit der Gnade Gottes, mit der Kraft Gottes. Und du wirst merken, dann kann ich mich auf Gott verlassen. Er greift immer im rechten Moment ein. Bevor du fällst, fängt er dich auf. Bevor du stirbst oder bevor du deinen Geist aufgibst oder bevor du deinem Gott absagst wie dieser Hiob, bevor das passiert, stehst du zum neuen Leben auf, wachst du auf. Weißt du, du denkst, ich versündige mich, wenn ich da nichts tue. Nein, ich denke, das ist Geheimnis, dass du einfach sagst, Herr, mach du das, immer ihn vorlassen, außen vor. Also wir denken, wir müssen immer am Ball bleiben und immer das machen. Wer Gott richtig kennt, der hat in seinem Leben keinen Leerlauf. Der hat dann so viel mit Lob und Dank zu tun, mit Klappern, mit beiden Händen. Jemand hat hier mit beiden Händen geklappert und Gott gelobt und gepriesen. Wer Gott richtig kennt, der so mit sich beschäftigt, bitte mit der Gnade Gottes und mit der Liebe Gottes und mit der Freude am Herrn, das ist dann deine Stärke. Du sagst, oh Gott, das hast du wunderbar gemacht, das hast du herrlich gemacht, da hast du so viel Grund zur Anbetung. Aber wenn du nichts machen lässt, wenn Gott arbeitslos ist und stempeln geht, dann kann nichts passieren. Also wer Gott nicht richtig kennt, der fragt ständig, was ist mit mir los, warum passiert so wenig? Tu nichts mal. Und du wirst sehen, da kriegst du so einen Klaps auf den Hintern. Und dann sagt der Herr dies und dies. Dann korrigiert er dich. Dann redet er mit dir. Weißt du, wenn du stehst, wenn du rennst, kann der Herr dir nicht sagen. Du musst stehen, anhalten und dann arbeitet er an dir. Selbsterkenntnis beginnt mit Gottes Erkenntnis. Ich kann nichts, er kann alles. Ich bin nichts, er ist alles. Ich habe nichts, aber er hat alles. Das ist so ein Geheimnis. Gott kennen ist eine Stärke. Deine Stärke. Weißt du, dann schaust du von dir weg. Ja, was bin ich? Ich muss abnehmen und er muss zunehmen in mir. Dann achtest du nicht auf das Menschliche, auf das Vergängliche, auf das Zeitliche. Jesus lehrte, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wegzuschauen von sich und aufzuschauen zu Gott. Nicht auf das Menschliche, das Vergängliche, das Zeitliche. Die menschliche Kraftlosigkeit, die wir manchmal so spüren, also ich bin schwach, ist, weil wir zu stark in unserem Ich bin, in diesem fleischlichen Ich. Ich habe ja neulich über das Ich gesprochen, du und ich und mein Ich. So, mein Ich steht mir meistens so im Weg. Mein Ich blockiert mich ständig. Ich. Wenn du aufhörst, wenn du nur du bist, nur du, und dann er sein kann. Unsere Probleme sind meistens geistliche Probleme und unsere Lösungen sind auch geistliche Lösungen. Also wenn wir auf den Herrn schauen, ohne Gott werden wir nicht weit kommen. Das ist nur, ja, da siehst du was gerade vor die Hände, vor die Füße kommt. Aber wie packe ich das an? Wie gehe ich das an? Da brauchst du höhere Anleitung. Wir sollen unsere Kraftquellen entdecken. Was ist deine Kraftquelle? Der Herr ist meine Stärke. Der Herr ist meine Zuflucht. Der Herr ist mein Schild. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Leben. Alle meine Quellen sind in dir. Wenn du das entdeckt hast, dann buddelst du nicht mehr in deine Umgebung und sagst, wo ist da Wasser oder wo kommt was und so weiter. Find heraus, auf wessen Seite du stehst und wer auf deiner Seite steht. Und entdecke das verborgene Leben in dir, Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Also, Gottes Kenntnis und Gottes Erkenntnis ist unsere Stärke. Wenn du weißt, ich bin ein Kind Gottes, mein Name ist im Buch des Lebens geschrieben, mich kann niemand aus der Hand Gottes reißen, dann wirst du dich nicht mit Löwen und Elefanten und Giraffen und all dem ganzen Gevier, den ganzen Viehern dich abgeben. Du wirst sagen, mein Gott ist stärker als alle meine Probleme, die sich mir in den Weg stellen. Dann redest du nicht mehr über die Probleme, denkst nicht mal über die Probleme und zäumst auch nicht mal von deinen Problemen. Wenn du von Gott erfüllt bist, also werde stark in Gott, erkenne Gott, wer er ist. Aber wir schauen immer meistens viel zu viel auf uns, auf meine Mängel, auf meine Defizite, auf mein Versagen, auf mein Zukurzkommen. Dann denkt man oft, ich bin auch sterblich nur und so weiter. Viele wissen oft nicht, dass sie so reich in Gott sind. Wenn du wüsstest, wie viel Reichtum Gott besitzt, würdest du sagen, Herr, ich will alles haben, was du hast. Und wir stehen manchmal da, ja, mir hast du nichts gegeben. Und wir staunen und regen uns auf, mir hast du nichts gegeben. So wie dieser ältere Bruder, ja, dem Lümmel, der kriegt es. Die Neubekehrten, die so frisch in die Gemeinde kommen, die Jesus erleben, die kriegen es. 1, 2, 3 und die sind schon auf Nummer 4. Und die machen so sieben Meilenschritte. Aber wir, und ich diene dir schon so lange, und ich bin ganz treu in der Gemeinde, und ich singe, und ich arbeite, und ich bete, und mir gibt es nicht. Und hör mal, was der Vater sagt, Junge, was meines ist auch dein. Junge, was meines ist auch dein. Also der Junge hat nur Gott gedient, hat seine Pflicht erfüllt, war brav, war anständig, war ordentlich, hat nie was jemandem zuleide getan, aber er wusste nicht, wie man sich mit dem Vater unterhält. Vater, gib mir meinen Teil. Ich will auch eine Party machen, so wie er. Ich will auch glücklich sein. Ich will auch lachen. Ich will auch, ja, geistlich vorwärts gehen. Viele wissen oft nicht, was mit ihrem Leben los ist, weil sie Gott nicht kennen. Richtig kennen. Du musst per Du mit Gott sein. Überleg einmal, per Du. Nicht mehr Herr Zebaoth, allmächtiger El Shaddai. Nein, wir müssen ganz normal werden. Lieber Vater, Daddy, unser Vater, der du bist im Himmel. Und weißt du, da telefoniert man, Vater, ich habe große Probleme. Ich weiß nicht, was ich meinen Kindern zu essen vorsetzen sollte. Vater, ich habe große Not. Oh, ich habe überall Schmerzen. Vater, ich weiß nicht, wie ich die Miete bezahlen soll. Vater, Wir sollen mit dem Vater telefonieren. Sein ist Gold und Silber. Und er lenkt Menschenherzen wie Wasserbächen. Weißt du, wir haben Probleme. Das kann ich nicht erledigen, aber Gott kann das alles von oben erledigen. Wir müssen ihn nur anrufen. Rufe mich an in der Not und ich will dich erretten. Viele wissen gar nicht, was sie tun sollen. Und weil sie Gott nicht kennen. Und mir hast du nicht gegeben. Weißt du, ich bin so anständig. Gott braucht keine anständigen Leute. Gott braucht Söhne und Töchter, die einfach ein Liebesverhältnis zu ihm haben. So ein Liebesverhältnis aufgebaut haben, verliebt sind in Gott. Wir werden eigentlich von drüben versorgt. So wie zeitlang im Osten war. Also wenn man eine Tante und Onkel oder jemand im Westen hatte, wir werden von drüben versorgt. Weißt du, das ist fantastisch. Du wirst von drüben versorgt, vom Himmel versorgt. Hier auf dieser Erde ist nicht viel los, aber du wirst von drüben, aus dem Jenseits, aus der Herrlichkeit Gottes, aus diesem Wunderland versorgt. Du wirst von drüben versorgt. Kenne deine verborgenen Quellen. Kenne auch deine Ursachen, warum die Probleme in deinem Leben immer wieder entstehen. Weil du bist nicht auf dem Grundwasser gekommen. Du buddelst und buddelst und buddelst. Deine Seele weiß schon alles, aber du sollst noch viel mehr wissen. Alle meine Quellen sind in dir. Und ich möchte dich einladen nachher. Was soll ich machen, damit ich Gott entdecke? Wirklich, dass ich ein fröhliches Leben lebe, ein gesegnetes Leben lebe. Wie werde ich gesegnet? Nicht nur, dass mir jemand die Hände auflegt. Nein, ich brauche die Gegenwart Gottes in meinem Leben. Gott in mir. Christus in mir. Heiliger Geist in mir. Weißt du, wenn Vater, Sohn und der Heilige Geist in dir sind, dann explodierst du. Du musst aufpassen. Du lebst gefährlich. Ich will dir nur sagen, weißt du, die ganze Fülle der Gottheit kommt in dein Leben hinein. Und aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Weil wir zu wenig Gott kennen. Wir sollten wirklich vertraut sein. So, die Jünger sind 3 Jahre mit Jesus gewesen. Und weißt du, was der Herr Jesus ihnen immer sagen muss? Oh, ihr Kleingläubigen, könnt ihr nicht eine Minute mit mir wachen? Könnt ihr nicht mit mir zutrauen? Oh, ihr Kleingläubigen, die waren 3 Jahre mit Jesus. Und waren immer noch kleingläubig. Und immer noch zweifeln. Thomas zweifelt. Ja, ich weiß nicht, wo du hingehst. Wir kennen den Weg nicht. Und Jesus sagt, du bist schon so lang bei mir und hast in 3 Jahren noch nichts gelernt. Stell mal vor, überleg einmal, wie lange bist du Christ? Wie lange folgst du Jesus nach? Und muss der Herr Jesus nicht auch dir manchmal sagen, wenn Stürme kommen, oh, du Kleingläubiger, wisst ihr nicht, dass ich bei euch bin? Alle Tage, bis an der Weltende. Wisst ihr nicht, dass ich im Boot bin? Und solange ich im Boot bin, kann euch doch nichts passieren. Weißt du, wir sollten viel mehr uns der Gegenwart Gottes bewusst werden. Nach 3 Jahren mit dem Heiland. Und Jesus sagt, siehe, schau hin, ich bin alle Tage bei euch. In den Sorgentagen, in den Sonnentagen, in den Krankheitstagen, in allen möglichen Tagen, Sonntagen und Werktagen. Ich bin immer bei euch und ich werde euch nicht verlassen. So fantastisch. Weißt du, du solltest deine Seele freien Lauf lassen und dich in Gott freuen. Du bist schon so lange Kind Gottes. Wann hast du zum letzten Mal richtig gelacht? Dich richtig in Gott gefreut? Geweint hast du schon oft, aber wie oft hast du gelacht? Weißt du, zu traurig sein und miese auszusehen und bitter auszusehen, da muss ich anstrengen, dass dir nicht ein Lachen ausrutscht. Aber die Freude am Herrn ist unsere Stärke, Geschwister. Die Freude am Herrn. Weißt du, dass du sagst, danke, Jesus. Wir sollen viel mehr anfangen zu danken. Denn wenn du dankst, kommt Gott auf den Plan. Plötzlich wird er aktiv. Dann sagt er, was? Die haben doch nichts, aber die sind so glücklich und die sind so fröhlich, meine Kinder. Sei ehrlich zu dir selber. Das ist ein Geheimnis. Weißt du, in deinem Herzen, da brennt ein Feuer. Auf welcher Seite stehst du? Auf der Seite Gottes? Du sollst deinen Gott kennen. Je mehr du deinen Gott kennst, desto stärker bist du. Desto mehr gehst du durch dünn und dick. Desto mehr traust du dir zu. Mein Gott ist mit mir. Mit meinem Gott. Was hat der David gesagt? Mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Egal was, wie hoch die Mauer ist. Es kann ein Zäunchen sein, aber es kann die Berliner Mauer sein und kann die Klagemauer sein, kann die chinesische Mauer sein, können alle Mauern sein. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Muss vorstellen. Wann bist du zum letzten Mal gesprungen? In der Bibel steht etwas von Christen, so in Malachi und so weiter und Joel. Da steht es. Da werden die Erlösten, wenn sie voll Heiligen Geistes sind. Weißt du, was dann passiert? Sie werden hüpfen wie die Kälbchen. Wenn die zum ersten Mal so aus dem Wind, aus dem Stall rauskommen, die wissen sich, müssen sie auf Vorderfüße oder auf den Hinterfüße stehen, die sind voller Freude. Weißt du, wenn du mit Gott lebst und die Bibel entdeckst, dann solltest du auch so verrückt sein und nicht wissen, was ist jetzt? Wie soll ich mich benehmen? Soll ich die Hände hochhalten, soll ich die Hände runterhalten? Soll ich mich auf die Knie gehen? Was soll ich machen? Die Freude am Herrn, die muss ich irgendwie ausdrücken. Dann klatscht du in die Hände. Weißt du, wenn der liebe Gott sagt, ihr Bäume, klatscht in die Hände. Wenn die Bäume schon klatschen können, dann kannst du ein bisschen auch klatschen. Die Freude am Herrn. Kenn deinen Gott. Weißt du, wenn du verliebt bist in Gott, richtig verliebt bist, denkst du von morgens bis abends, hast immer den Kopf voll mit Liebesgedanken, wie kann ich Gott gefallen, was hat er, woran hat er Freude, wie wird er glücklich, wie hat er mehr Spaß, unser himmlischer Vater, wenn er so runterguckt, ah, der tanzt immer noch da unten. Der tanzt immer noch. Weißt du, die Gegenwart Gottes, denk an David, die Gegenwart Gottes, die Bundeslade kommt nach Jerusalem und er Mantel runter, Jacke runter, Hemd runter, nur im Lendenschutz und tanzt er vor dem Herrn. Und dann guckt die Michael seine Frau runter, ja, David, du benimmst dich wie ein dummer Junge. Weißt du, Leute verstehen nicht. Leute werden die Freude am Herrn, deine Freude am Herrn nicht verstehen, weil das etwas Individuelles ist. Die Freude am Herrn ist etwas Persönliches, nur du verstehst. Weißt du, nur du hast eine Ahnung, was das ist. Den anderen kannst du auch nicht erklären und hör auf, den anderen erklären. Weißt du, was der David sagt? Ich möchte noch verrückter sein, noch blöder mich benehmen, noch demütiger mich benehmen. Ich will mich so kindlich freuen, wie ich einst in der Wüste bei meinen Schafen mich gefreut habe. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stab und dein Stecken trösten mich. Und ob ich schon wandere im finstern Tal, du bist da. Und egal wo ich bin, die Freude am Herrn. Aber der David kannte Gott. Von dem heißt es einmal in einer Situation, und David ermannte im Herrn. Hat er so tief durchgeatmet. Er ermannte im Herrn. Weißt du, wie man das macht, liebe Schwester? Lieber Bruder, weißt du, wir Männer können machen, dann machen wir so ein paar Klimmzüge. Wir strengen uns an, oder ein paar Liegestützen, wir trimmen unsere Muskeln, wir gehen Bodybuilding. Aber, weißt du, aber David ermannte im Herrn. Er hat sich Bibelsprüche vorgesagt, er hat sich Psalmen sie vorgesagt, hat ein Chorus nach dem anderen ein neues Lied geschrieben und einfach Gott gelobt und gedankt. Weißt du, er hat die Harfe gespielt. Harfe spielen ist was Wichtiges. Weißt du, die Harfe kannst du nicht nach Noten spielen, die spielt man mit dem Herzen. Und das ist die Musik, die man mit dem Herzen macht. Weißt du, er machte seine Musik. Und weil er diese Musik mit dem Herzen gemacht hat, sind sogar Dämonen ausgefahren. Also Harfe spielt man mit dem Herzen. Da muss, wenn du in keiner guten Stimmung bist, kannst du die Harfe nicht spielen. Da kannst du klimpern, aber nicht spielen. So, also die Freude am Herrn. Und David ermannte in Gott. Er hat seinen Gott so richtig lieb gehabt. In der Wüste hat er ihn kennengelernt. Und dann war er war sehr viel in der Sonne, sehr viel in der frischen Luft. Weißt du, wenn du nur im Bunker drin sitzt, kannst du nicht richtig so ermannen im Herrn. Du brauchst schon die Freiheit des Geistes. Du musst kreativ sein. Du kannst nicht einfach nur sagen, jetzt bete ich ein Gebet, geschrieben von Martin Luther oder von Calvin oder von Augustinus und dann lese das Gebet schon runter. Nein, du musst mit dem Herzen beten. Wenn du richtig beten möchtest, brauchst du Gebete, die aus dem Herzen kommen. Und dann muss das Herz sprechen lassen. Also David ermannte im Herrn. Sei stark in der Gnade und der Kraft Gottes und so weiter. Der Gerechte ist wie ein Baum gepflanzt am Wasser. Seine Blätter verwelken nicht. Weißt du, den Baum erkennst du nicht unbedingt an der Rinde und so weiter, sondern dass seine Blätter nicht verwelken und dass er seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Denk nicht, dass du immer Frucht trägst. Weißt du, nicht immer bist du so produktiv, aber du stehst. Und das ist ein Geheimnis. Wenn du in Gott gegründet und verankert bist, du stehst, egal was passiert und was geschieht, dann bringst du Frucht. In Lukas 17, Vers 20 und folgende Verse, da heißt es, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Gebärden. Und man kann nicht sagen, da oder dort ist das Reich Gottes, sondern das Reich Gottes ist inwendig in euch. Lukas 17, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Weißt du, oft von der Rinde vom Baum siehst du nicht, ist es ein Apfelbaum, ist es Kirschbaum, ist das Birnbaum, was ist das für ein Baum? Ist es vielleicht ein Nussbaum womöglich? Weißt du, aber dann die Früchte, was dabei rauskommt, was aus dem Inneren herauskommt. Denn aus dem Inneren kommt nur das raus, was auch drin ist. Wenn es nichts drin ist, kommt auch nichts raus. Weißt du, wenn es nichts drin ist, das ist nur Hall. nur Schall, nur Lärm, nur Krach. Da passiert nichts. Aber wenn drin Saft ist, die Triebkraft des Heiligen Geistes, wenn das drin ist, wenn dein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, da kommt was raus. Dann hört man, selbst wenn man lispelt, da hört man einen wunderbaren Sound, da hört man die Stimme Gottes. Du hast etwas in dir und das musst du erkennen. Christus in uns, Reich Gottes in uns. Du musst Gott kennen. Ist Gott wirklich in mir? Viele Menschen, die rätseln, ja, ich habe Jesus aufgenommen, aber wo ist er? Du hast Jesus aufgenommen, wo ist er? Wie viele ihn aufnahmen, der muss in deinem Herzen drin sein, dass du so voll bist und dass Jesus immer in dir mehr und mehr wächst, so wie bei einer Zeugung, da empfängt die Frau etwas und dann wird das Baby größer und größer und größer und größer, dann entwickelt und entfaltet sich, so Christus muss in uns wachsen. Und irgendwann kommt der Tag X, wird Christus geboren. Dann kommt plötzlich ein Mensch, kommt ein Lebewesen, eine ganz neue Kreatur, etwas ganz Selbstständiges. Weißt du, wenn du Gott richtig kennst, dann wirst du sehen, wie Gott arbeitet. Zuerst einmal, da wird etwas gezeugt, dann wächst in dir, da hast du Lust und Freude, ich möchte das machen und jenes machen. Und irgendetwas, da irgendwann plötzlich funktioniert Jesus ganz automatisch in dir. Plötzlich ist er da. Plötzlich musst du nicht mehr fragen, Herr, bist du da oder nicht? Du weißt, dass er da ist. Plötzlich bist du so verbunden mit ihm, du und Jesus, ihr seid dann plötzlich eins. Da weißt du nicht mehr, war es Jesus jetzt oder war es ich? Wer ist jetzt gewesen genau? Da plötzlich so verwachsen wird man dann, so ein Zwilling. Bei Zwillingen ist immer so, wenn der eine krank wird, wird auch der andere krank. Geht es dem einen gut, es geht dem anderen gut. Ich habe in Heilbronn, in der Gemeinde, habe ich mehrere Zwillinge gehabt, habe ich die Gelegenheit gehabt, die Zwillinge zu studieren. Es war verblüffend. Hat der Schnupfen gehabt, hat der andere auch Schnupfen gekriegt. Ist der eine blöd geworden, ist der andere auch blöd geworden. Ja, ganz schlimm. Hat der eine Schwierigkeiten gehabt, Probleme irgendwo, hat der andere auch, selbst wenn die weit auseinander sind, haben die Probleme gekriegt. Also, und so ist auch mit Jesus. Jesus ist dein Zwilling, der am Thron des Vaters sitzt, und was er hat, das ist deins, und was du hast, ist seins. Verstehst? Also, wir sind Zwillinge. Du und Herr. Aber da muss man werden. Das muss man reifen und wachsen und sich entwickeln. Du sollst Gott kennen, wie Gott funktioniert. So ein Zwilling. Eineiige Zwillinge. Wir sind dann eineiige Zwillinge in Gott. Du hast etwas von Gott bekommen und lass dich nicht bestehlen. Der Teufel ist ein Räuber und ein Dieb und er hat abgesehen auf deine Krone, auf deine Identität. Deine Krone ist deine Identität. Wer bist du? Du solltest entdecken, den Vater im Himmel, und wenn du den Vater kennst, weißt du, da kommen dann die Besucher und sagen, ja, das sieht genau aus wie sein Vater. Oder die. Wie seine Mutter, sein Vater. Verstehst du? Du solltest deine Identität behalten, bewahren und entwickeln und immer mehr. Wenn ich so manchmal Leute beobachte, dann wenn ich den Vater kenne, der sieht genauso aus wie der und der. Du siehst, der Apfel fällt nicht weit weg vom Baum, sagt ein Spruch. Du hast etwas, was die anderen alle nicht haben, deshalb entwickle das, was Gott in dir hineingelegt hat. Du bist ein spezieller Fall für diese Welt. Von Gott. Etwas ganz Einmaliges, was Besonderes, und versuch niemand anders zu sein, sondern sei das, was der liebe Gott aus dir machen wollte. Und preise. Werde stark in Gott, und dieser Gott in dir soll mehr und mehr Gestalt in dir bekommen. Und lass dich nicht bestehlen. Lass dich nicht unterdrücken und sagen, ja, ich muss das und das machen. Nein, wir müssen in dieser Welt arbeiten, das ist klar. Wir müssen auch aufeinander Rücksicht nehmen. Aber du musst immer deine Identität bewahren. Ich komme nachher am Schluss, Gott hat ein paar Sachen mir gezeigt. Weißt, wie möchtest du eines Tages sterben? Wie möchtest wenn ich so Leute beim Sterben begleitet habe, oft haben die gesagt, ich wünschte, ich hätte nochmals das und das so und so gemacht. Hätte ich noch so und so gemacht. Was willst du in deinem Leben richtig machen und was du ständig unterdrückst, was du wirklich machen möchtest, was du wirklich sein solltest? Entdecke deine wahre Identität. Du hast Gaben und Fähigkeiten, die anderen nicht haben. Und du bist im Reich Gottes, das Reich Gottes ist sogar in dir drin. Das Reich Gottes ist in dir drin. Du hast die Gnade wirkt an dir, und weißt du, was Gnade ist? Du hast Vergebung, du musst nicht immer mit Schuldkomplexen rumlaufen. Kenn deinen Gott, bei ihm ist viel Vergebung. Und je mehr du deinen Gott kennst, desto weniger denkst du an deine Vergangenheit, denn er sagt, ich vergesse, was hinter euch ist, ich vergebe euch, ich werfe alles hinter mir, ich will nicht mehr gedenken an eure Sünden. Aber weil die Leute Gott nicht richtig kennen, die haben immer Schuldkomplexe. Und solange du Schuldkomplex hast, bist du nicht frei zur Entfaltung, zur Entwicklung. Ja, der hat mich verletzt oder ich bin verletzt worden. Sag mir irgendeinen Menschen, der nicht verletzt wurde, der nicht abgelehnt wurde. Jeder Mensch hat diese Kämpfe. Aber der Vater hat mich gewollt. Er hat mich geplant. Er hat mich ins Dasein gerufen und hat ganz bestimmten Plan für mein Leben. Und ich muss mich nicht immer wieder da zurücksetzen. Nein, ich muss meine Identität finden. Und in dem Augenblick, wo Gott in dir hineinkommt, findest du deine Identität. Dann weißt du, aha, ich bin das und das. Du siehst dich, wie Gott dich sieht. Weißt du, wenn du viel mit Gott Umgang hast, plötzlich hörst du heraus, der sagt, mein Kind, du bist ein Berufener für das und das. Du hörst heraus, was deine Aufgabe ist. Du hörst heraus, was Gott für dich geplant hat. Du könntest das und das und das und das machen. Du siehst, was er dir vertraut und du erkennst seine Spur in deinem Leben. Aber du brauchst viel Gemeinschaft mit ihm. Versuche einmal herauszufinden, wenn du mit Gott im Stillen bist, im Gebet bist, und da ist da, wo wir die Geheimnisse Gottes erfragen und erfahren. Je mehr du in der Stille bist, im Gebet bist, eins mit Gott bist, desto mehr hörst du raus, was er über dich denkt. Bestimmt sagt er also, nee, so gefällst du mir nicht. Also ich möchte dich schon ein bisschen verändern. Und dann kannst du fragen, ja Herr, wie möchtest du mich verändern? Nicht wie die Leute mich verändern wollen. Wie möchtest du mich verändern? Die Leute möchten dich in eine Schablone pressen und sagen, so, feine Nazareth-Kirche. Und jetzt muss es so werden, also so fein und Nazarener muss es sein und muss als, was weiß ich, ein Jude sein, ein Babylonier sein oder Griech oder Heide. Weißt du, du musst deine Identität finden, dass Gott dich liebt und versuche niemanden zu kopieren, sei du du. Du musst den Grund herausfinden, warum sind die Leute so eifersüchtig auf dich. Weißt du, das ist auch ein Geheimnis. Wenn du andere beobachtest, was beneiden sie bei dir? Was missgönnen sie dir? Dann siehst du, was du wirklich hast. Und nicht nur, ja, die lieben mich nicht. Nein, du hast etwas, was die anderen nicht haben. Die wollen ja deine Krone nehmen. Und dann weißt du, wo deine Krone versteckt ist, dein Schatz versteckt ist, dein Reichtum versteckt ist. Du musst also auch auf diese Art, und nicht nur alles dem Teufel in die Schuhe schieben, sondern auch auf diese Art herauskriegen, ja, der Teufel ist hinter mir her. Der weiß bestimmt, hundertprozentig weiß er, ich habe etwas, was die nicht haben. Und finde heraus, was Gott so für dein Leben vorgesehen hat. Und lass dir deine Kraftquelle nicht stehlen und deine Brunnen, deine Quellen nicht verschütten und so weiter. Kenne deine Grenzen, wie weit du gehen sollst, was du jemand was erzählen kannst. Es ist auch wichtig, dass wir nicht alles der ganzen Welt erzählen, sondern unsere Geheimnisse bewahren. Wir sollen nicht Verräter Jesu werden und auch Jesus nicht verleugnen. Beides nicht. Sondern behalte vieles für dich und muss nicht alles erzählen, wie ich war. Bis im dritten Himmel, ich habe unaussprechliche Dinge gesehen, so wie Paulus sagt. Hör, das musst du nicht. Paulus hat es nicht, ist nicht damit hausieren gegangen. Muss auch nicht allen erzählen, dass du im fünften Himmel warst. Und dass du unaussprechliche Dinge gesehen hast. Und wunderbare Sachen geträumt hast oder die Herrlichkeit Gottes gesehen hast. Was du erlebst, ist alles nur für dich. Behalte es für dich in einem feinen Herzen, so wie Maria. Und preise Gott und bete Gott an. So, lass dich nicht bestehlen. Erzähl nicht alles. Weißt du, wenn Gott dich segnet, dann kommen diese ganzen frommen Schlaumeier. Was hast du gehabt? Wie ist es gewesen? Wann hat man mit dir gebetet? Wer hat mit dir gebetet? Und wo hat man mit dir gebetet? Weißt du, Gott berührt dich. Und schau den König Hiskia. Sein Leben wurde um 15 Jahre verlängert. Wunderbares Bild. Gott verlängert sein Leben. Wäre schön, wenn er dein Leben auch um 15 Jahre verlängern würde. Ich weiß nicht, was du da machen würdest. 15 Jahre länger leben. Wie gewöhnlich. Aber wäre schön, ja. 15 Jahre verlängert Gott hat sein Leben. Und jetzt kommen Leute aus Babylon. Da, Hiskia. Ach, wie gut doch der Herr war zu dir. Und dieser Hiskia ist so dumm. Und viele Christen sind so dumm. Tut mir leid. Dann, guck mal, das habe ich. Dann führt er sogar noch in den Tempel im Haus Gottes. Und da sind die Schätze. Und dann kommt der Prophet und sagt, was sind das für Leute, die mit dieser fremden Sprache, die dich da besuchen? Ja, das sind ganz liebe Leute, die interessieren sich für mich. Pass auf für Leute, die sich für dich interessieren. Das ist gefährlich. Das sind Diebe. Das sind Spione. Und dann sagt der Herr durch den Propheten, und diese werden kommen und die werden alles, was du ihnen gezeigt hast, nach Babylon bringen. Pass auf. Pass auf, wenn sich Leute nach dir groß erkundigen. Weißt du, du musst deinen Gott kennen, deinen Gott lieben, deinem Gott dienen und nicht alles verraten und alles den Leuten zeigen, was du alles kannst. Du sollst mehr können als vortragen. Weißt du, die wollen dich nur ausspionieren. Die werden dir alles stehlen. Dann kommen sie eines Tages und sagen, kannst du nicht das machen? Können sie nicht da hingehen? Und so weiter. Die werden dich dann einspannen für alle möglichen Aufgaben und Arbeiten. Merkst du nicht, was der Teufel alles nur so von dir will? Der ist so ein Spitzbub, so ein Spion. Der kundschaftet dich aus, deine Vorteile, deine Nachteile, deine Schwächen, deine Stärken. Der spioniert nur. Also erzähl nicht alles. Sag nicht, ich kann nicht. Wenn du das dem sagst, nächstes Mal holt er und sagt, ja, was willst denn du? Du kannst ja nichts. Der dreht alles dann nachher um. Also sei, manchmal überlege ich mir, eigentlich sollte man nicht mit Leuten reden. Und nicht viel reden. Nur noch von Jesus reden, von Jesus erzählen, der ist groß, er ist wunderbar, er ist herrlich. Aber so allgemein, was dich so beschäftigt und bewegt, solltest du unter den Tisch fallen lassen. Gar nicht sich groß kümmern. Wunder, was du hast. Weißt du, der ältere Bruder, der ist nur neidisch geworden auf dem anderen. Nur neidisch. Und mir hast du es nicht gegeben. Weißt du, der hat gesehen, dass er einen neuen Mantel gekriegt hat. Oder neue Kleider gekriegt hat. Oder auch die Brüder von Josef. Die wurden alle neidisch. Nur weil er so einen bunten Rock bekommen hat. Weißt du, Leute werden neidisch auf dich, wenn die sehen, du hast schon einen schönen Rock bekommen oder einen schönen Mantel bekommen oder Gott hat dich gesegnet oder Gott hat dich wunderbar berührt. Du musst Gott kennen. Gott gibt, aber wirf die Perle nicht vor die Säue. Wirf die Perle nicht vor die Säue. Erzähl nicht allen. Ich weiß gar nicht, warum ich das sage heute, aber vielleicht ist so manche Plapperer da, der dann nachher alles erzählt, was er so erlebt hat. Weißt du, dann machst du so Seelenstriptease und erzählst, Leute, ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und dann kommen sie und ja, wo ist deine Herrlichkeit? Jetzt, wenn du Schwierigkeiten hast, jetzt, wenn du Probleme hast, jetzt, wenn du krank bist. Ja, wo ist deine Herrlichkeit jetzt? Weißt du, und dann drehen sie den Spieß um. Jetzt, weißt du, dein Gott ist ein Lügner. Je weniger die Leute wissen, desto interessanter von dir, desto interessanter bist du. Je weniger die Leute von dir wissen, je weniger der Teufel von dir weiß, desto weniger kann er dich angreifen. Und warum du so viele Angriffe hast, du redest so viel. Weißt du, manchmal denke ich, es ist schön, wenn unsere Geschwister Zeugnis geben. Aber wir sollen Zeugnis geben von der Liebe Gottes. Nicht, ich war krank, ich war schwach und ich habe gebetet und Gott hat geholfen. Dann sagen sie sich, ja weißt du, der steht auf und der fällt um. Der steht auf und der fällt um. Also, was ist das für ein Mensch? Da kommen doch diese aus Babylon beglückwünschen. Du musst aufpassen, wer dir zum Geburtstag gratuliert und oder zum Namenstag gratuliert oder wer so happy ist oder was auch immer. Das können Fallen sein. Aber die Falle ist ja, das dann noch, die Falle ist ja nicht nur, dass die dir gratulieren, sondern du wirst ein Angeber. Und du zeigst noch mehr, als was du hast. Du wirst ein Angeber. Du gehst über deine Grenze und du überforderst dich. Und Gott sagt, nee, gib dich nicht an, sei kein Angeber. Weißt du, das sind Fallen. Da wirst du stolz. Ja, der Herr war so gut zu mir. Wunderbar war er. Der hat mich herrlich gesegnet. Und du übertreibst unter Umständen. Und das will Gott gar nicht. Du sollst lieber ganz still sein. Weißt du, du sollst gar nicht groß plaudern, ausplaudern. Das Innere, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Überleg einmal. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Zeig nicht alles, was du weißt. Die wollen nur dein Patent, dein Rezept, dein Geheimnis. Die wollen nur dahinter kommen. Merkst du nicht, dass es eine Falle ist oft, wo die Leute, da rufen sie an und fragen, wie war die Versammlung? Was hat er gepredigt? Wer war da? Wer war nicht da? Weißt du, das sind alles Fallen. Und dann erzählst du, ach, weißt du, da kommt nicht mehr. Und, ach, weißt du, wenn die da kommen, dann geht mir alles runter. Und schon versündigst du dich. Merkst du nicht, wie der Teufel manchmal dich so in so Falle lockt? Ständig, permanent. Oder lade dich ein Interview und du gerade in diesem Interview, da verplapperst dich. So vieles, weißt du, da wären manche noch heute an der Regierung, wenn er in einem Interview im Fernsehen oder sonst wo sich nicht verplappert hätte. Nur ein falsches Wort und schon wird er abgesägt. So schnell geht es. Weißt du, red nicht so viel. Du musst Gott kennen und stark in Gott sein. Und deine Beziehung zu Gott muss stimmen und alles andere ist Nebensache. So, der Teufel versucht dich zu einem Verräter zu machen. Ja, du warst auch mit Jesus. Guck, da kommt das Mädel schon gleich und sagt, du warst auch. Ja, den habe ich gesehen, also der hat sogar mir das Brot gereicht. Da war bitte Jesus ganz bestimmt, der spricht auch noch Galiläisch. Merkst du nicht? Weißt du, wie im ersten Moment denken wir, das ist schön. Weißt du, die interessieren sich, sogar das Fernsehen interessiert sich für uns. Und das Radio und die Leute auf der Straße. Pass auf, warum sich die Leute für dich interessieren. Warum sich bestimmte Leute sich um dich besonders kümmern. Das ist ein Trick Satans. Du musst Gott kennen. Weißt du, wenn du Gott richtig kennst und Gott richtig dienst, dann interessiert sich für dich niemand. Das ist die Wahrheit. Die lassen dich alle in Ruhe. Wenn du Jesus von ganzem Herzen liebst, werden die mit dir nichts zu tun haben wollen. Werden sie dir aus dem Weg gehen. Die werden dich umbringen wollen. Das ist ja. Aber sich für dich groß interessieren, das werden sie nicht. Aber wenn die anfangen, sich für dich zu interessieren, dann kommt der Teufel und ist ein Meister der Illusionen. Dann macht er da, belebt deine Fantasie und zeigt alle Reiche dieser Welt. Das kannst du alles haben, wenn du mich anbetest. Das kannst du alles haben. Er zeigt ihnen, was er noch alles so kann und was so in ihm drinsteckt. Mach doch ein Wunder, die werden glauben. Heil ein paar Kranke, weck ein paar Tote auf, lass die Steine zu Brot werden oder flieg mal. Jetzt will doch einer mal so einen freien Flug üben und zeigen und demonstrieren, dass man das kann aus 35 Kilometer Höhe. Ja, und er behauptet, er kann das im freien Flug, also Hände ausstrecken und wie ein Vogel darunter zur Erde zu segeln. 35 Kilometer hoch, wenn er sich hochfahren lassen und dann zeigen, dass er fliegen kann. Ja, das soll er machen. Wollen wir mal sehen. Mach so eine Show. Herr, spring vom Turm runter und die werden alle an dich glauben. Die werden sehen. Engel werden kommen und die werden tragen. Weißt du, du musst Gott kennen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Weißt du, wenn du Gott richtig kennst, versuchst du Gott nicht. Provozierst du Gott nicht. Missbrauchst du den Namen Gottes nicht. Weißt du, du machst aus Steine Brot, wenn es sein muss. Aber du wirst nicht eine Show machen und aus Steinen Brot machen. Nur, weil der Teufel das will. Weil das Fleisch will. Weil der alte Mensch das will. Oder weil die Ungläubigen das wollen. Weißt du, da wirst du auf Gott hören. Und was er euch sagt, das wirst du tun. Du kannst Wasser in Wein verwandeln, das ist kein Problem für dich. Du musst nur Ja sagen und in die Hände klatschen und es wird Wasser in Wein. Aber wenn du kein Wein hast und Wein brauchst, aber weißt du, wenn du Wein kaufen kannst, wirst du das wird eine Show sein. Das ist Zauberei. Und Zauberer werden das Reich Gottes nicht sehen. Und wie viele fromme, charismatische, pfingstliche Zauberer gibt es, die alles Mögliche machen, der Welt beweisen, die Herrlichkeit Gottes ist da. Weißt du, die Herrlichkeit Gottes ist da, aber Gott beweist sich selber. Das ist das Schlimme dabei. Gott demonstriert sich selbst. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Da ist ein Heilungsevangelist in der Schweiz, hat er da in einer großen Halle, hat er einfach gesagt, Leute, streckt die Hände hoch. Und dann hat er dem Hausmeister gesagt, und dann drehst du die Ventilatoren hoch. Und dann wird's dann, und das war tatsächlich so. Und dann hat er die Ventilatoren hochgedreht und dann hat Wind geblasen an die Finger. Oh, der Wind des Heiligen Geistes ist hier. Die Lüftung war's und nicht der Wind des Heiligen Geistes. Weißt du, es gibt frommes Theater. Weißt du, das wird Fleisch. Und das ist super Evangelist, ein großer Evangelist war das. Kein kleiner, wenn das so ein Landprediger gewesen wäre. Nein, der predigt im Fernsehen sogar. Streck die Finger. Und jetzt wird die Herrlichkeit Gottes kommen. Das Leute verarschen und verdummen. Und das macht Gott nie und macht nicht mit. Leute soll er hinter das Licht führen und betrügen. Gott ist ein Gott der Wahrheit. Du musst deinen Gott kennen. Er ist wahrhaftig, er ist lebendig, er ist heilig. Ein verzehrendes Feuer. Das ist der liebe Gott. Weißt du, Jesus hat keine Schuhe abgezogen. Weißt du, da hätten sie alle bekehrt, wenn er da ein Wunder gemacht hätte. Nur seine Jünger haben gesehen, er kommt auf dem Wasser ihnen entgegen. Stell dir mal vor, wenn das die Welt gesehen hätte, da wäre es in der BZ morgen gestanden. Guck mal, da kam einer Seewalking, so über Wasser gehend. Ja, aber der Herr hat für die Welt nichts bewiesen, der Welt nichts gezeigt, hat nur seinen Jüngern sich offenbart. Du musst deinen Gott kennen, Gott offenbart sich seinen Kindern und nicht der Welt. Der Auferstandene, sag mir, wo ist der Auferstandene Weltmenschen begegnet? Den Juden, dem hohen Priester, dem Pilatus, dem Herodes womöglich. Der ist nur seinen Jüngern erschienen. Und sogar denen, die nicht geglaubt haben, sogar denen ist er erschienen, dem Thomas, der sagt, ich kann es nicht glauben. Und die entmutigt waren, denen ist erschienen. Weißt du, den Schwachen ist erschienen. Nicht den Starken, den Schwachen, den Frauen ist erschienen. David sagt, alle meine Quellen sind in dir. In diesen schlichten Worten, da steckt das ganze Evangelium. Gott in dir, Jesus in dir, der Heilige Geist in dir. Weißt du, das sind alle Voraussetzungen da, um dein Leben so richtig zu entfalten und zu entwickeln. Die Welt kann den Heiligen Geist nicht empfangen übrigens. Also deshalb, dass die Gaben des Heiligen Geistes, die Fülle des Heiligen Geistes auszuleben, kannst du ohne den Heiligen Geist nicht. Da brauchst du den Heiligen Geist und musst ein gottergebenes Leben leben. Kenne deinen Gott. Kenne deinen Gott sehr gut, so aus dem FF. In dir steckt alles drin, wenn du dich Gott auslieferst. Und das wird dann alles freigesetzt, das Reich Gottes ist in dir, da muss man nicht die Ventilatoren höher drehen. Weißt du, da steckt die Kraft Gottes in dir, da steckt die Liebe in dir. Plötzlich kommt das alles so raus, das entfaltet sich. Die Gnade Gottes entfaltet sich. Und du bist verblüfft, wie das alles so funktioniert. Es wird euch von oben gegeben. Ein Beispiel in der Bibel haben wir die Hanna. Die Hanna geht im Tempel zum Gebet und betet Gott um ein Anliegen. Weißt du, Leute missverstehen einen. Sogar Priester, sogar Pastoren, sogar Päpste. Die verstehen die Leute nicht. Weißt du, da liegt diese Frau und weint und weint und weint. Und dann kommt der Priester Eli und sagt, Weib, steh doch auf, sei doch nicht so besoffen. Du bist ja besoffen. Du benimmst dich wie eine Betrunkene. Und dann sagt die Hanna, nee, deine Magd hat einen Kummer. Deine Magd hat ein Herzeleid, deine Magd wird so angefeindet, so angegangen, deine Magd hat ein Anliegen. Ja, was ist dein Anliegen? Weißt du, ich hätte gerne ein Baby. Dann sagt der Prophet einfach, in einem Jahr kommst du wieder. Und sie hat den Samuel geboren. In einem Jahr. Aber wie gesagt, sogar der Priester hat sie nicht verstanden. Der hat nicht verstanden. Er dachte, sie ist betrunken. Ihre Augen waren verweint, Tränen. Das war ihr Ausdruck. Warum weinst du, Frau? So fragt Jesus einmal. Erkenne Gott in deinem Leben. Erkenne, was Gott alles so will. Warum weinst du eigentlich? Warum liegst du vorne am Altar und flennst? Warum? Was ist der Grund? Gott weiß den Grund, denn dein Herz. Erkenne deine inneren Verletzungen, die Sticheleien, da was die andere da immer was sagt und tut und macht. Erkenne deine Ablehnung. Erkenne den Grund, deine Ängste. Erkenne, warum du so schlapp und so müde und so träge bist. Erkenne, warum du so nervös bist. Erkenne den Grund für deinen hohen Blutdruck. Erkenne diese Dinge. Was ist das? Weißt du, wenn du dann richtig in Gott stehst, bist entspannt. 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 Dann stehst du da, kann die Welt von dir nebenan an untergehen. Die Sintflut kann kommen, du steigst hoch, weil du in der Arche bist. Da kann es 150 Tage regnen und du gehst nicht unter, weil du in der Arche bist, weil du in Gott bist. Erkenne den Grund für deine Schlaflosigkeit oder für die Spannungen, die du irgendwo in deinem Leben hast. Hanna vermisste Gott. Oh Gott, ich suche dein Angesicht. Herr, ich suche dich. Wo bist du? Wo sind die Verheißungen, die du unseren Vätern gegeben hast? Du siehst, was hier raus aus unserem Volk geworden ist. Ichabod, die Herrlichkeit des Herrn ist dahin. Gott ist nicht mehr unter uns. Sie sucht den Herrn und sie bringt den Propheten, den jungen Samuel zur Welt. Weißt du, Hanna vermisste die Hilfe Gottes, den Beistand Gottes. Sie fühlte sich so von Gott so verlassen und vergessen. Aber nach ihrem Gebet, als der Priester sie so anfuhr und sagt, Weib, bist du betrunken? Weißt du nicht? Und so weiter. Dann, ja, was fehlt dir? Ja, ich brauche das und das. Und dann hat sie die Antwort bekommen. Vielleicht auf eine barsche Art. Weißt du, manchmal kriegst du auch so Antworten Gottes auf barsche Art, so nebenbei, so, ja, glaub doch, schau auf den Herrn, sei kühn und sei mutig. Gott sagt, ich will dich nicht verlassen, glaub das endlich mal. Oh, ihr Kleingläubigen, muss ich vorstellen, der Herr Jesus putzt seine Jünger zusammen. Ihr Kleingläubigen, stell dir mal vor, wenn er es mir sagen würde, ich würde sterben. Oh, ihr Kleingläubigen, könnt ihr nicht. Wie lange muss ich noch das euch erzählen? Und das Blatt wendet sich bei der Hanna. Weißt du, du erlebst plötzlich das Wunder, wie du etwas empfängst, wie plötzlich etwas in dir passiert. Der Herr öffnete ihren Leib. Praktisch, ihr Leben wurde geöffnet, was es auch immer heißt. Also sie war empfänglich. Sie hat die Impulse aufnehmen können. Sie hat das Wirken Gottes begreifen können. Der Herr öffnete ihren Leib, heißt es dann. Sie ging nach Hause, sie hat Gott erlebt. Und was du brauchst, ist, dass du Gott erlebst, dass du die Gegenwart Gottes mit nach Hause nimmst nach dem Gottesdienst, dass der Herr dein Herz öffnet, deine Gedanken öffnet, deine Augen öffnet, Das war Jesus. Guck mal, dieser Emmaus-Jünger. Er brach das Brot beim Abendmahl. Merken Sie, das war Jesus. Wann hast du zum letzten Mal gemerkt, Jesus war bei mir? Ich rate dir. Weißt du, wenn du allein zu Hause bist, nimm dein Brot und dein Wasser und dann stellst hin und sagst, Jesus, ich möchte mit dir heute Abendmahl feiern. Mit dir allein. Das darfst du, das ist keine Sünde. Und Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an und wer die Tür aufhört, zu dem will ich kommen und ich will mit ihm Gemeinschaft haben und will das Mahl mit ihm halten. Stell dir vor, der Herr Jesus möchte mit dir essen und trinken. Nicht nur hier in der Gemeinde Abendmahl. Nein, bei dir zu Hause will er essen und trinken. Komm, Herr Jesus, und sei unser Gast. Er klopft an und so jemand auftut. Brot und Wasser. Der Herr bedient. Weißt du, der Herr bedient seine Kinder. Da schickt ein Engel. Und wer weiß es, ich zweifle nicht, vielleicht passiert das bei dir. Und du bist plötzlich anders. Während du Wasser und Brot nimmst und dem Herrn dankst und den Herrn preist und das Wasser segnest und das Brot segnest, plötzlich ist ein Engel da. Stell dir mal sowas vor. Plötzlich eine weiße Gestalt. Ach, das wird... Da kommst du ganz anders hier in diese Versammlung. Da schleichst dich nicht mehr rein, sondern da kommst du nach vorne. Leute, ich muss erzählen, der Herr hat mich besucht. Der Herr ist mir erschienen. Guck mal, wir haben in der Bibel so viele Beispiele, wo plötzlich, da geht eine Frau aufs Feld, auch so eine Frau, wo der Leib verschlossen war. Und plötzlich ist ein Engel da und erzählt der Mann zu Hause, heute unterwegs ist mir ein Engel begegnet. Ja, was hat er dir gesagt? Ja, das und das. Ja, hast nicht gefragt, wie er heißt? Nein, das ging alles so schnell. Weißt du, wenn Gott wirkt, geht alles so schnell. Lerne deinen Gott kennen. Gott ist ein praktischer Gott. Gott ist ein menschlicher Gott. Gott ist ein Gott, der sich gerne offenbart. Er ist nicht nur ein verborgener Gott, er ist für die Welt ein verborgener Gott. Die Welt kann mit ihm nichts anfangen. Aber du kannst mit ihm was anfangen. Du kannst Wasser nehmen und dann hast du es in der Hand. Und dann sagt der Herr, gib's mir her. Ich werde aufs Wasser Wein für dich machen. Und wir werden das Mahl mit dir feiern. Der Herr... Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und überleg einmal, das ist für eine Einzelperson, nicht nur für eine Einzelgemeinde, sondern für eine Einzelperson gesagt. Und so jemand die Tür auftut, du und ich, wenn wir die Tür aufmachen, dann will ich kommen und wir wollen mit ihm das Mahl halten. Da ist der Vater da, da ist der Sohn da, da ist der Heilige Geist da. Ja, aber mir hast du nichts bereitet. Du hast das auch nicht probiert. Du solltest probieren. Teste mal. So. Vielleicht ist etwas verschlossen in deinem Leben. Öffne dich dem Herrn, versuche langsam dich dem Herrn zu öffnen, so wie Hannah oder die Mutter von Simson, die diesen Messias geboren hatte, wo der Engel begegnet ist und der Mann erzählt, ja, das war der Herr. Frag's nochmals. Vielleicht, wenn du jetzt nach Hause gehst, vielleicht fragst du noch einmal. Und der Herr ist nochmals der Frau erschienen und hat auch gesagt, wie er heißt, dieser Engel. Wenn du den Herrn fragst, er wird dir antworten, ganz gewiss. Du hast bisher noch nichts gefragt. Du hast noch nicht gefragt. Frag doch den Herrn, wenn du ein Problem hast. Red doch mit ihm und er wird dir sagen, zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Gott kann das Verborgene in dir ans Licht bringen, kann dir helfen, kann dir sagen, wo die ganzen Reibungen und Spannungen herkommen, wo die ganzen Probleme herkommen. Er kann dir den Sinn deines Lebens zeigen, wozu du da bist. Viele heute wissen nicht, warum sie da sind, fragen sich, was ist der Sinn meines Lebens? Sogar Christen, das ist schlimm. Sogar Christen wissen nicht, wozu sie da auf dieser Welt sind. Wir sind nicht da, dass wir bewundert werden, sondern dass durch uns Gott bewundert wird. Dazu sind wir da, dass Gott durch uns bewundert und bestaunt wird, dass wir Gott dieser Welt bringen, dass die Menschen erkennen, du, der hat etwas, in dem ist das Reich Gottes, inwendig. Inwendig. Die Menschen suchen was Echtes, was Wahres. Was Authentisches, was wirklich vom Himmel selber herunterkommt. Gottes Geist, wenn der in dein Leben hineinkommt, plötzlich redest du Geheimnisse und sie priesen Gott, die Pfingstler, Apostelgeschichte 2, sie priesen Gott und sie rühmten die großen Taten Gottes. Du fängst an zu preisen, zu singen, zu loben und dann kommen Leute, das gemeine Volk oder das allgemeine Volk. Ja, wo soll das noch hinführen? Stell mal vor, auch hier bei uns. Wo soll das noch hinführen, wenn jetzt alle Weissagen, alle Offenbarungen haben, alle in Sprachen reden, alle Kranke heilen, alle ja Wunder tun. Aber die Bibel sagt, Zeichen und Wunder werden geschehen. Zeichen und Wunder werden geschehen. die da glauben, Dämonen. Was, stell dir mal vor, wenn alle anfangen, Teufel auszutreiben, dann gibt es bald keine Teufel in Berlin. Das wird Paradies. Das gelobte Land. Weißt du, aber wir sollten nicht, ja, aber das ist nicht für mich, ich bin nicht reif. Wer ist denn überhaupt reif? War Petrus reif? War Paulus reif? Waren die Apostel reif? Waren die Juden reif? Da war niemand reif. Gott sucht Unreife, die er reif macht. Gott sucht die Unreifen. Weißt du, lerne Gott kennen. Das, was nichts ist, ich bin jetzt gerade beim Korintherbrief. Also, ich denke, weißt du, die Bilder haben sich so viel eingebildet, die Leute. Und Gott sagt, das, was nichts ist, hat sich Gott erwählt. Das, was nichts ist. Den Abschaum, die Sünder, die Gottlosen, die Ausgestoßenen, die Aussätzigen, die hat er sich erwählt. Gottes Geist bringt die nach oben. Gottes Geist verwandelt sie. Gottes Geist macht aus sie neue Kreaturen. Weißt du, der Teufel versucht immer wieder uns aufzuhalten. Ja, das ist nichts für dich. Für wen ist es dann? Also die Bibel ist für dich geschrieben. Kannst du da Amen sagen? Der Heilige Geist ist für dich. Amen. Und der Herr Jesus ist für dich. Das vollbrachte Werk von Golgatha ist für dich. Was die anderen machen, ist es egal, aber es ist für dich. Erkenne den Herrn. Weißt du, erkenne den Herrn und du wirst erstaunt sein, wie dein Leben plötzlich sich entfaltet. So wie so eine Blume sich entfaltet, aus der Knospe plötzlich die Blume und dann die Frucht später. Wie das alles passiert, das ist Naturkräfte. Wenn der Heilige Geist in deinem Leben anfängt zu wirken, da passiert so vieles, was du nicht erklären kannst. Das steht auch in keinem Buch. Glaub doch nicht, dass ein Apfelbaum jetzt zuerst mal nachlesen muss, wie wird aus der Blüte Knospe, wie wird aus der Knospe ein Apfel oder wie wird ein Apfel dann reif. Weißt du, guck mal, die Bäume haben keine Bibel und keine Bücher, aber die werden ständig permanent. Und ich bin begeistert von der Natur. Das entsteht alles von selbst. Wenn du der richtige Mensch bist, in der richtigen Position, deine richtige Art erkannt hast und deine Identität, dann wirst du automatisch das, was du willst. Jemand hat mich gefragt, wann wird man ein Heiliger? Ein Heiliger wird man, wenn man mit dem Heiligen in Berührung kommt. Dann wirst du ein Heiliger. Dann musst du nicht studieren, deine Heiligkeit. Was macht man? Also man isst kein Schweinefleisch. Man am Samstag arbeitet man nicht, man raucht nicht, man trinkt nicht, man denkt nicht schlecht. Nein, ein Heiliger wird, wenn man mit Gott in Berührung kommt. Dann bist du unter der Kraft Gottes. Bei uns, wo ich aufgewachsen bin, weißt du, bei uns gab es nicht solche isolierte Drähte und so alles, was wir hier so alles haben. Also derjenige, der im Osten groß geworden ist, das war der wilde Osten. Und da hat ein Elektriker, wahrscheinlich war er gar kein Elektriker, aber ein Elektriker hat einfach was repariert und hat also mit Strom in Berührung gekommen und plötzlich war er unterm Strom. Und ich weiß noch, da kamen Leute, die wollten ihm helfen, runterziehen, da haben sie gesagt, bitte nicht anrühren, sonst sind sie auch unter Strom. Also da, plötzlich, da war einer, der die Leute ferngehalten hat, weil der Strom berührt hat. Berühr du mal den Strom Gottes, den Heiligen Geist. Du bist unter Spannung. Du bist unter Spannung. Du und weißt du, und in diesem Moment, wenn dich jemand berührt, der kriegt einen Schlag. Der ist auch unter Strom. Und das ist das ganze Geheimnis. Leute berührten Jesus und sie wurden geheilt. Ja, weil er unter dem Strom war. Dem Strom Gottes, dem Strom des Heiligen Geistes. Erkenne die Geheimnisse Gottes. Und das, was in der Natur funktioniert und mit dem Strom, das funktioniert mit dem Heiligen Geist bei dir und bei mir, wenn wir richtig unter Gott sind. Wenn du dich an Gott hältst, und jeder, der dich dann berührt, und dein Hund, deine Katze, dein Vogel, sogar die Blumen, die entfalten sich dort ganz anders. Ich habe aus Österreich einen Pastor, aber nicht einen Pastor, einen Bauern mal in der Gemeinde gehabt, der hat sich bekehrt und wir haben den mal besucht, so irgendwann im Urlaub, und dann hat er gesagt, Pastor, du kannst es nicht vorstellen, seitdem ich Christ geworden bin, meine Kühe geben gleich mehr Milch. Weil der so, weißt du, was er gemacht hat? Der hat christliche CDs im Stall aufgelegt, beim Männchen. Der hat Gott gelobt im Stall. Der hat gesagt, die anderen sind Pastoren und Leute, die legen das zu Hause, ihre CDs auf. Ich mache das im Stall, das ist mein Tempel, mein Arbeitsplatz. Und die Kühe, die sind auch in der Heiligung gewesen. Die haben mehr, tatsächlich, der hat es bewiesen, meine Kühe geben mehr Milch. Wie auch immer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die sind so gelassen, so happy, so entspannt. Die müssen nicht zurückhalten. Weißt du, wenn du in der Salbung Gottes bist, dann ist deine Umgebung entspannt. Dann ist deine Umgebung nicht verbittert und verkrampft und was auch immer. Also, erkenne das Geheimnis deiner Stärke. Das ist Gott. Wenn du in Gott bist, beginnt die Schöpfung zu funktionieren. Deine Umgebung plötzlich zu arbeiten. Da wächst alles anders. Ja, das ist es wirklich wahr. In der Landwirtschaft, wo meine Eltern hier in Bayern, die hatten ein Grundstück und Landwirtschaft. Und mein Vater, als wir Christen wurden, der ging nach Hause, der hat immer so gemacht, also hat so einen Spaziergang, ging breithändig so über sein Feld und hat seinen Acker gesegnet, seinen Klee gesegnet oder was wir auch immer, Rüben haben wir angepflanzt mal und mal so weiter. Herr, segne mein Land. Und ich sag euch, das Land ist besser gewachsen als dem sein Nachbar, weil es gesegnet war. Gott weiß, wo die Grenze ist. Und es ist gewachsen. Später, als ich nachher drüber nachdachte, sagte Papa, ich bin nicht überzeugt, ob das alles so wunderbar klappt, wenn du da durchs Feld gehst und segnest. Und weißt du, Kinder sind sehr, sehr kritisch oder Jugendliche, die sind noch kritischer. So, und ich war sehr kritisch in der Zeit, wo mein Vater da immer durchs Acker ging und dann sein Feld segnet. Ich sagte, Papa, der Bauer da oben düngt mit Jauche und Düngemittel auf uns und so weiter. Und wenn es regnet, der ganze Dünger geht zu uns rüber. Und der Gerechte. Ja, und dann hat er gesagt, der Gerechte wird gesegnet durch den Ungerechten, hat er noch gesagt. Wenn das so ist, soll es auch so sein. Soll der Dünger von oben zu mir kommen. Bei dem, sein Gras ist nicht hochgewachsen und seine Rüben sind auch nicht groß geworden. Warum? Weil der ganze Dünger zum Matutis rübergeflossen ist. Aber der Segen Gottes, weißt du, wenn du anfängst zu segnen, wenn du weißt das Geheimnis des Segens, wenn du segnest, Gott sorgt, dass von den Gottlosen der Segen zu dir kommt. Da müssen plötzlich Heiden für dich dienen. Weißt du, in der Bibel ist ein ganz merkwürdiger Spruch, in den Sprüchen, ganz merkwürdig. Ich habe schon oft Gedanken gemacht und auch schon ein paar Predigten gehalten, aber das klappt nie ganz so mit der Predigt hier. Da muss ich noch ein bisschen dran besser arbeiten. Da heißt es, du sollst pfeifen und die Schlange wird tanzen und die Schlange wird dir Gewinn abwerfen. Also Schlange ist ein böses Tier. Du sollst pfeifen, die Schlange also in Bewegung bringen, so Schau ziehen, die Schlange wird tanzen und du wirst Profit von ihr kriegen. Also die Leute werden Geld im Kopf speisen. Komisches Wort, aber pfeife, singe, juble, jauchze, freu dich im Herrn. Da wird der Teufel tanzen müssen. Die Schlange wird tanzen und es wird Gewinn dir abwerfen. Du musst die Geheimnisse Gottes kennen, wie das alles so funktioniert. Gottes Geist hilft dir so auf dem Sprung. Weißt du, weil du nicht pfeifst, die Schlange tanzt nicht. Weißt du, weil du nicht Gott lobst und preist, der Teufel kann nicht tanzen. Der bleibt schön in seinem Körbchen drin. Und er bewegt sich nicht. Aber wenn du singst, Halleluja, 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 danke Jesus, dann kommt er raus und sagt, was ist denn da los? Und guckt nach links und rechts. Und tanzen, die Leute sind ergriffen, was du alles so fertig bringst. Und dann geht sie wieder in sich. Und die sagen, Mensch, du kannst was. Du bist was. Es ist ein merkwürdiger Spruch. Also, das muss man noch richtig verstehen und anwenden. Aber fange an, das zu tun, was in der Bibel denn steht. Und deine Blockaden werden verschwinden. Deine Schwierigkeiten werden aufhören, die da sind. Und du wirst sehen, plötzlich, da ist der Teufel los. Die Schlange steckt den Kopf raus. Ist das schlimm? Also in Indien oder Pakistan oder in Singapur, das war oft, haben wir überall das gesehen unterwegs, diese Schlangenbeschwörer. Du sagst, Herr Bruder, mal tut es, was sagst denn du? Aber in der Bibel steht es. Du sollst pfeifen und die Schlange wird tanzen und du wirst ihren Gewinn haben. Weißt du, wenn der Teufel tanzt, profitierst du. Versteh das richtig. Wenn der Teufel sich aufregt und sich ärgert und tobt, da profitierst du. Ja, natürlich schwer. Weißt du, hier wurde doppelt gesegnet, weil der Teufel so getobt hat. Der hat ihm alles genommen und Gott hat ihn doppelt gesegnet. Preise Gott, pfeife. Weißt du, tu etwas zur Ehre Gottes. Fang an, seinen Anweisungen zu folgen. Weißt du, du wirst stark durch die Erkenntnis Gottes. Das musst du natürlich erkennen. Wenn ich dir das sage, mach das, funktioniert nicht. Das muss aus deinem Herzen geboren werden. Aus dem Heiligen Geist gezeugt werden. Das muss der Heilige Geist rüberbringen. Das musst also dieses Aha-Erlebnis von Gott haben, dann ist es okay. Weißt du, du hast jetzt alles gehört, aber tun musst du es. Und von dir muss es geboren werden. Das, was nicht aus dem Geist geboren ist, das bringt keinen Nutzen. Du kannst lang pfeifen. Dann wird dich die Schlange womöglich noch stechen. Dann wirst du noch Ärger kriegen. Aber wenn du richtig pfeifst, weißt du, mit Herzen, weißt du, richtig, man kann ja nur, wenn man richtig mit dem Herzen ist, auch richtig pfeifen mit dem Herzen. Weißt du, sonst kriegst du keinen gescheiten Ton raus. Fange an, nach den Bedingungen Gottes zu handeln, was er dir sagt, das tu, und du wirst Wunder erleben. Fang an, so zu beten, wie Gott dir sagt, zu beten. Nicht, wie du denkst, dass du beten solltest. Die Bitten habt ihr von ihm. Fang an, so zu beten, wie Gott dir zeigt, zu beten. Weißt du, geh durch die Straße, und Gott wird dir zeigen, wo du beten sollst. Schlag auf deine Zeitung, nicht die Bibel, deine Zeitung, und fang an, die Zeitung zu lesen, und dann lass dir von Gott zeigen, wo du aus der Zeitung deine Gebetsanliegen herausholen kannst. Und da ist so viel. Dann liest du immer wieder, an der und der Kreuzung passieren ständig Unfälle, verdammt nochmal. Da muss irgendetwas sein. Und dann betest du, legst deine Hand, nimmst die Karte und legst deine Hand auf und sagst, ich gebiete den dunklen Mächten, dass sie nicht immer am Leopoldplatz da einen Unfall verursachen. Oder dann betest du für die Jungs da, die im Gefängnis jetzt verurteilt werden oder in der Todeszelle sitzen. Und da wirst du anfangen, für Leute zu beten. Du wirst so viel Stoff zum Gebet bekommen, dass du die Ewigkeit brauchen wirst, womöglich. Weißt du, viele Leute kommen und sagen, ich weiß nicht, wozu ich beten oder wofür ich beten soll. Schlag die Zeitung auf, am besten die Bildzeitung oder BZ, da sind so lauter Märchen drin. Und da kannst du, oder Geschichten, Stories, und fang an, konkret zu beten. Fang an, konkret zu beten. Und da wird einer verleumdet, da wird einer schlecht gemacht. Und dann segne diese Frau oder diesen Mann, der so runtergeputzt wird. Fang an, sie zu segnen. Weißt du, dann nimmt der Teufel auseinander, reißt auseinander und schimpft da die Iraker und die Syrer und was weiß ich wen da. Na, fang an, für die Leute zu beten. Dann hast du Gebetsstoff. Dann betest nicht immer für Israel. Dann betest vielleicht auch mal für Deutschland. Weil auch in Deutschland der Teufel los ist. So, nur nebenbei. Lukas 11, wirst du von Gott angewiesen, was du tun sollst. Der Heilige Geist gibt dir die Anweisungen. Wenn ein Starker in voller Waffenrüstung sein Haus bewacht, dann ist sein Haus sicher. Aber wenn ein noch Stärker ihn angreift und besiegt, nimmt er alle Waffen weg, und auf die er sich verlassen hat, und verteilt die Beute. Der Stärkere ist in dir. Wisse, der Stärkere ist in dir. Gott ist in dir. Und das ist der Stärkere. Der nimmt dem Teufel die Waffen aus der Hand. Und das ist, was Gott will, dass der Teufel entwaffnet wird, dass der Teufel das Feld räumen muss. Bewaffnet sein heißt es, den Anweisungen Gottes zu folgen, vielleicht den Zehnten geben, vielleicht in der Heiligung nachjagen, vielleicht Gutes tun, vielleicht Gutes reden, gehorsam sein dem Wort Gottes, vielleicht sich womöglich taufen lassen, alles ist drin. Fang an, den Teufel zu entwaffnen. Tu das, was in der Bibel drin steht, und du entwaffnest ihn. Nur indem du das tust. Dämonen vertreiben, Kranke heilen, das muss man lernen und das muss man tun. Der Anweisung Gottes folgen. Und der Schwache spreche, ich bin stark. Also das ist alles für alle Schwächlinge. Die Schwächlinge sollen einfach sprechen, ich bin stark, ich bin stark, ich bin stark. Weißt du, wenn du das den ganzen Tag sagst, 2 Tage, 3 Tage, 1 Woche lang, am Schluss glaubst du es sogar noch. Und am Schluss bist du es auch. Ich bin stark, ich bin stark, ich bin stark. Wir sollen aufhören zu klagen. Jakobus 5, Vers 9, das ist eine Anweisung Gottes. Klagt nicht gegeneinander, sonst muss Gott euch richten. Liebe Zeit. Klagt nicht und so weiter. Denn wenn wir klagen, egal ob gegen sich selber, gegen Gott oder gegen wen auch immer, versündigen wir uns, und Gott muss uns strafen, richten. Weißt, wir sollen nicht streiten, wir sollen die Zunge im Zaum halten, nicht unnötige Sachen reden, was nicht gehört. Dieses Reden ist so wichtig. Die Bibel spricht so viel über das Reden. Und wenn du die Anweisungen Gottes befolgst, dann wirst du nicht immer alles sagen und nachschwätzen und so weiter. Und das ist der Grund, warum Atheismus, Gottlosigkeit und all das dumme Zeug wächst und gedeiht, weil wir so negativ reden. Fang an, positiv zu reden. Sei stark in Gott. Erkenne deinen Gott. Er ist mein Vater. Und alles, was sein ist, ist auch meins. Und alles, was er will, dein Wille geschehe. Ja. Fang an, so zu beten. Dein Wille geschehe. Gib dem Heiligen Geist Platz, dass der Wille Gottes in deinem Leben geschieht. Ja, aber wenn du nichts tust, wird auch nichts geschehen. Wenn du nur einfach sitzt und betest, wird nichts passieren. Nimm ein Glas Wasser und nimm ein Stück Brot und fang an, Gott zu loben und zu preisen für das Wasser und das Brot. Mehr brauchst nicht, Kuchen kommt nachher. Und Brotaufstrich kommt auch nachher. Du musst erstmal was, die Grundnahrungsmittel haben. Die Grundnahrung, Wasser und Brot. Und Gott sagt, ich will dein Wasser und dein Brot segnen. Du hast Bauchschmerzen. Fang an, dein Wasser und dein Brot zu segnen. Und dann hast du wieder Appetit, kannst wieder essen. Dann funktioniert deine Verdauung. Klingt blöd, was ich sage, aber probier es. Danke Gott für Wasser und Brot. Das sind die Urelemente. Unser täglich Brot gib uns heute. Steht nichts von Kuchen. Halt dich an die Bibel. Brot, Herr, gib mir mein Brot. Was auch immer ist, folgt der Anweisung und dann das Böse kann sich nicht aufhalten. Weißt du, wenn du mit beiden Händen so vor dem Herrn stehst, mit Brot und Wasser in der Hand, dann muss der Teufel fliehen. Dann muss der Geist des Mangels fliehen. Denn du hast Brot in der Hand und du hast Wasser in der Hand. Und das ist das Wichtigste. Wir werden noch danken fürs klare, schöne, saubere Wasser. Wir werden noch danken. Wer seinen Gott gut kennt, und je besser er ihn kennt, desto stärker wird er. Und zu dem einen kommt das andere. Wie heißt es? Wer Dank opfert, der preiset mich und ich werde ihm den Weg des Heils zeigen. Der kriegt noch mehr Offenbarungen. Der kriegt noch mehr Heilserfahrungen. Der kriegt noch mehr Heilstaten und Wirkungen Gottes in seinem Leben. Fang an, Gott zu danken und zu preisen. Ja, Herr, Wasser und Brot. Aber was ist das? Weißt du, die anderen essen Schnitzel und die anderen essen das und so. Danke Gott für Wasser und Brot. Das kann sich jeder leisten. Das kann sich jeder leisten, auch der Arme. Und preise Gott für Wasser und Brot. Wer seinen Gott preist und sich richtig verhält und ihn richtig liebt und so weiter, der wird nicht mehr verzweifeln so schnell. Der wird sich nicht aufgeben. Weißt du, wer seinen Gott kennt, ich kann mich auf meinen Herrn verlassen. Ich weiß, dass er lebt. Der ist nicht mehr wehleidig. Der ist entschieden und entschlossen. Wer seinen Gott kennt, der lässt sich nicht mehr von anderen Leuten manipulieren oder verführen. Wer seinen Gott kennt, der ist schöpferisch, der kriegt eine Idee, wenn die Ideen ausgehen. Und der ist immer froh, wenn die Ideen ausgehen, dann können wieder neue Ideen kommen. Und solange du noch irgendwelche Ideen hast, können keine neuen kommen. Die müssen zuerst mal ausgehen. Aber du preist Gott, Halleluja. Jetzt kriegst du einen Blitzgedanken. Eine Blitzidee. Und aus dieser Blitzidee, diesem Impuls, entsteht was. Weißt du, wer seinen Gott kennt, der hat eine ganz andere Lebensqualität. Er hat sein Leben im Griff, beherrscht die Situation. Er hat Selbstkontrolle. Das ist, wer seinen Gott kennt. Und weil er weiß, was Gott will. Du sollst darüber herrschen. Du sollst fruchtbar sein und mehren und die Erde füllen. Du bist begeistert. Wenn du deinen Gott kennst, bist du begeistert. Von morgens bis zum Abends. Vom Aufgang bis zum Niedergang der Sonne. Halleluja. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Vom Aufgang bis zum Niedergang. Wer seinen Gott kennt, der hat ein anderes Innenleben, hier drin. Der hat ein anderes Herz, einen anderen Geist, anderes Gefühl, anderen Verstand. Wer seinen Gott kennt, der hat ganz andere Lebenswerte. Der ist nicht so schnell aus der Fassung zu bringen, dass er alles hinschmeißt und wegläuft. Weißt du, der hat auch nicht die Leere in sich. Der ist immer so voll. Der ist so voll. Der passt überall rein. Der nimmt jede Herausforderung auf. Wer seinen Gott gut kennt, der ist dankbar und zufrieden. Wasser und Brot. Das habe ich nicht in meinem Text hier. Aber ich denke, es ist so wichtig, Geschwister, Wasser und Brot in die Hände zu nehmen und Gott danken. Jesus nahm das Brot, brach's. Es war ganz normales Brot und hat ausgeteilt. Und Wasser hat er nicht gehabt, aber dafür hat er Fische genommen. Die kommen auch aus dem Wasser. Er nahm Brot und Fisch und verteilte und gab's weiter. Und du sagst, ja, was soll ich machen? Macht was. Tu was. Fang an, was zu tun. Wer seinen Gott kennt, der versteht ihn, der weiß seinen Willen, der weiß, was getan werden soll. Auch Kleinigkeiten. Gott wirkt durch uns und an uns durch Kleinigkeiten. Denk nicht große Sachen. Kleinigkeiten sind es. Die kleinen Dinge sind es, die uns schwach machen und stark machen. Und wenn du anfängst, in den Kleinigkeiten treu zu sein, wird Gott dich mehr und mehr und mehr befördern und nach oben bringen. Wer seinen Gott kennt, der kommt immer wieder hoch. Wer seinen Gott kennt, der lebt anders. Der hat einen starken Partner auf seiner Seite, der kann sich auf ihn verlassen. Wer seinen Gott kennt, Der schaut nicht mehr auf das Zeitliche, sondern auf das Ewige. Wer seinen Gott kennt, das ist seine Stärke. Gott kennen, das zahlt sich aus im Leben und im Sterben. Paulus sagt, Leben und Sterben, das ist mein Gewinn. Kannst du es vorstellen? Da bin ich nicht mehr auf der Seite des Gewinners. Sterben und Leben, beides ist ein Gewinn. Wer seinen Gott kennt, der lebt für die Ewigkeit. Natürlich hat er auch in dieser Zeit was Gutes davon. Der hat also ein gutes Leben hier und nachher ewige Leben dazu. So heißt es in der Bibel. Der wird auch mit den ganzen Versäumnissen und Enttäuschungen ganz anders fertig. Wer seinen Gott kennt, der hat ein Ventil, wo er es ablassen kann. Der kann sagen, Vater, oh, Amen. Weißt du, wir brauchen, wo wir einen Seufzer loslassen können. Wer seinen Gott kennt, der weiß, ich bin nicht verlassen. Egal, der findet mich, selbst im Ozean, im Pazifischen Ozean. Das heißt ja, bei uns hieß er der stille Ozean. Der Pazifische Ozean, der stille. Aber so still ist er gar nicht. Die Weite, wenn ich von Japan bis Kalifornien denke, da ist so viel, da ist keine einzige Insel kaum dazwischen. Der stille Ozean. Das, der Pazifische Ozean, dieses stürmische. Gott ist da. In Zeiten des Sturms und der Gefahren und so weiter. Weißt du, der mit Gott lebt und wandelt mit dem Herrn und so weiter, der ordnet sein Leben ganz anders. Der verliert nicht die Übersicht, den Kopf. Ja, der bleibt oben. Und weißt du, die Bibel sagt, du voll Gottes, du sollst nicht der Schwanz, sondern du sollst Kopf sein. Du sollst nicht der Schwanz sein, da wedeln, da irgendwie jemand nachlaufen, nachspringen. Nein, du sollst in Führung sein. Wer seinen Gott kennt, der ist auf der Segensspur. Und zwar auf der ganzen Ebene. Weißt du, wenn du mit Gott lebst, dann ist das Sterben und Leben alles nur Vorteil. Wenn dann du an die Ewigkeit denkst und vor der Ewigkeit stehst und so weiter, dann hast du nichts zu bereuen. Ich habe gelebt. Weißt du, wenn ich so von den alten Patriarchen lese, und Abraham war lebenssatt. Ist das nicht schön? Lebenssatt. Hat alles genossen, hat nichts verpasst und nichts vermisst. Er war lebenssatt. Jakob, er war lebenssatt, auch wenn er unten durch musste und Schwierigkeiten hatte mit seinen Kindern. Aber er war lebenssatt und er wurde versammelt zu den Seinigen. Oder Isaac, lebenssatt. Weißt du, heutzutage sind die Menschen lebensmüde. Aber die waren lebenssatt, die waren nicht müde. Lebenssatt. Ich habe alles gehabt. Weißt du, die haben dann nicht irgendwie Probleme gehabt. Oh, hätte ich bloß. Nein, ich danke Gott. Ich habe alles gehabt. Ich habe Frau gehabt, ich habe Kinder gehabt, ich habe Arbeit gehabt, ich war arbeitslos, ich habe Kämpfe gehabt, ich habe gehungert, ich habe zu essen gehabt. Ich habe alles gehabt. Lebenssatt. Weißt du, nicht nur, wenn du nur Segnungen hast und keinen Hunger gelernt hast und nichts zu essen gehabt hast, da bist du nicht lebenssatt. Aber der hat alle Seiten des Lebens kennengelernt. Lebenssatt. Gott will, dass du die Höhen und die Tiefen kennst. Dann bist du lebenssatt. Weißt du, wenn ich denke noch an ein paar Leute, wo ich begleitet habe im Sterben und so weiter. Und da, bei jemandem war ich am Sterbebett, also der konnte noch reden und denken und so weiter. Und dann sagt diese Person, ich wünschte, ich hätte. Und dann hat er aufgezählt, was er noch alles hätte und was er noch alles gemacht hätte. Ich wünschte, ich hätte. Und dann habe ich angefangen, oh Johannes, so möchte ich nicht sterben. Ich wünschte, ich hätte. Die meisten Leute bedauern sich. Ich wünschte, ich hätte Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Ich wünschte, ich hätte Mut gehabt, gegen den Strom zu schwimmen. Ich hätte Mut, auszusteigen, Schluss zu machen und umzusteigen und was auch immer ist. Ich hätte Mut gehabt. Ich wünschte, weißt du, was er da mir erzählt hat, ich wünschte, ich hätte das und das und das und das. Weißt du, so viele Menschen leben ein menschengefälliges Leben nur für andere Leute und so weiter. Was der da gemeint hat und gesagt hat, ich wünschte, ich hätte nicht auf die Menschen gehört. Ich hätte das getan, was ich fühlte, dass ich tun sollte. Ich wünschte und ich hätte nicht versucht, anderen zu gefallen oder anderen recht zu machen oder für das Wohl anderer gesorgt und mich selbst vernachlässigt. Ich wünschte. Weißt du, wir sollen lernen, rechtzeitig Schluss zu machen, wenn wir merken, das ist nichts. Nicht erst auf dem Sterbebett. Ich merkte, ich wünschte, man hat mich nur gelebt, man hat mich nur ausgenützt, man hat mir alles ausgelaugt einen. Aber wer Gott richtig kennt und wer richtig mit Gott lebt, der tut das, was sein Herz sagt und nicht sein Verstand und nicht die anderen Leute. Und dann musst du nicht mehr dich bedauern und sagen, ich wünschte, ich hätte. Oder andere bedauern, Oder jemand hat gesagt, ich wünschte, auch Pensionär, wo ich dran denke, auch wo er im Sterben lag und auch so. Weißt du, die Worte kommen immer wieder hoch. Da kommt ein Todeskampf und ich frage mich manchmal, warum der ganze Todeskampf da ist, weil die Leute nicht ihr Leben gelebt haben. Deshalb bäumt sich alles in ihnen auf. Und da ist einer, wo ich dran denke, da hat er gesagt, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ich hätte nicht so viel gearbeitet. Denn was hat er gehabt vom Leben? Weißt du, dann war er Rentner und hat nichts vom Leben gehabt. Nur geschuftet, nur gearbeitet, Häuschen aufgebaut und. Jesus sagt, was nützt es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und im Schaden an seiner Seele? Weißt du, wenn du richtig lebst mit Gott, dann schuftest du nicht nur, so wie dieser reiche Kornbauer, Scheune, Bausau und so weiter. Dann hörst du auf dein Herz und was wird es sein, was du bereitet hast? Wer kriegt das alles? Denk an die Geschichte von diesem Kornbauer. Die meisten Leute haben viel zu viel gearbeitet und viel zu wenig geliebt, viel zu wenig gelebt, viel zu wenig für sich was getan, sei ehrlich, und so weiter. Die haben Angst gehabt, ich muss Geld verdienen, ich muss meine Rechnungen zahlen und so weiter, ich muss meine Karriere entwickeln. Und auf dem Sterbebett ist es zu spät, das Leben zu genießen. Hör mal, zu spät. Weißt du, ja, hätte ich bloß nicht immer geschuftet, sondern vielleicht eine Reise gemacht, vielleicht wäre ich da zum Nordkap gefahren, vielleicht, was weiß ich, wichtige Dinge getan, die mir Freude gemacht haben oder hätten. Ich hätte nicht so viel arbeiten sollen. Weißt du, vielleicht, kannst denken von mir, was du willst, aber vielleicht am Sterbebett wirst du auch so jammern und klagen und so weiter. Hätte ich bloß anders gelebt, hätte ich bloß die Wahrheit angenommen, was man mir gesagt hat, hätte ich manchen Ratschluss oder Rat angehört, was mir die Leute gesagt haben, und nicht meine Gefühle einfach unterdrückt. Nein, wäre ich bloß mal losmarschiert, mal quer durch Deutschland von Flensburg bis, was weiß ich, da unten bis zum Garmisch, mal Deutschland durchwandert. Hätte ich bloß. Dann könnte ich was sagen, jetzt habe ich was geleistet, jetzt bin ich glücklich, ich habe was gemacht. Viele Menschen unterdrücken ihre Wünsche, Träume und Gefühle und auf dem Sterbebett, da ist zu spät, es auszudrücken. Hätte ich bloß Mut gehabt, Nein zu sagen. Hätte ich bloß damals Nein gesagt. Die meisten haben keine Ahnung, was Dämonen sind. Und die Dämonen versuchen, dein Leben fertig zu machen, dass du nicht zu deinem Leben kommst, deinem wirklichen Leben, das, was dein Leben ist. Die machen dich fertig. Sie schneiden dich von den Quellen des Lebens ab. Aber wenn du mit Gott lebst, wirst du immer fragen, was ist dein Wille für mich? Nicht für die anderen, für mich. Für mich. Der Wille Gottes muss für mich wichtig sein. Nicht für die anderen. Die anderen interessieren mich nicht. Für mich. Wer Gott richtig kennt, lässt sich nicht vom Leben abschneiden, von diesen Dämonen. Das sind getrennte Geister und so weiter. Noch ein ganz wichtiges Thema. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Weißt du, und du merkst erst am Ende des Lebens. Ich habe hier in Neukölln jemand beerdigt, eine Mutter, die hat 8 Kinder, aber da war kein Kind dabei bei der Beerdigung. Obwohl der Bestatter nachgefragt hat und sie eingeladen hat und so weiter. Keiner wollte mit der Mutter was zu tun haben, auf welchen Grund auch immer. Da waren nur die Träger und da war ich dabei. Und sonst war niemand von der Familie. 8 Kinder hat sie aber gehabt. Weißt du, der Mensch ist ein soziales Wesen. Und beim Sterben merkt man, ob man was war oder nichts war. Weißt du, der Mensch ist auf Freundschaft, Gemeinschaft oder Beziehungen aufgebaut. Und ich frage mich, was war mit der Mutter los und was war mit den Kindern los, mit dieser ganzen Spannung? Oder ist kein Einzelfall? Wer wirklich mit Gott lebt, der lernt zusammenleben mit anderen Menschen. Auch manchmal, wenn sie komisch sind. Auch mit komischen Kindern und mit komischen Brüdern und Schwestern. Onkels und Tanten. Viele Sterbende sagen, ich wünschte, ich hätte mehr Kontakt gehabt und meine Freundschaften gepflegt, Freundschaften irgendwie ja aufgebaut. So viele Menschen sind einsam, leben einsam. Denen fällt es nicht ein, Kuchen zu backen und jemanden einzuladen. Oder irgendwo hinzugehen oder und Kontakt zu pflegen, zu besuchen oder mal auf der Parkbank sich hinzusetzen. Viele opfern sogar ihre Freundschaften und so weiter und Beziehungen der Geschäftigkeit, der Arbeit. Ich muss arbeiten. Und das ist der Götze Mammon. Und nachher plärren sie am Sterbebett, wenn es das Leben zu Ende ist. Hätte ich bloß mehr eingeladen. Mir hat jemand aus Heilbronn geschrieben und im Internet hat meine Adresse gefunden und schreibt, weißt du noch, du hast meiner Mutter gesagt, die war so einsam, sie soll Kuchen backen und Leute aus der Gemeinde einladen. Und meine Mutter war so gut seitdem und eingeladen und ich werde dich nicht vergessen. Oder schrieb sie dann, weißt du, wir müssen lernen, Freundschaften aufzubauen, Freundschaften zu pflegen und Freundschaften zu halten. Und nicht nur, wenn sobald mir was nicht passt, Ade, auf Wiedersehen, danke. Wollen wir nicht. Weißt du, es gibt genug Judasse. Aber Jesus liebte auch sogar einen Judas. Stell dir mal so was vor. Und gibt ihm sogar einen Kuss. Auch Judas. Investiere Zeit in deine Freunde. Wenn man stirbt, wirst du deine Freunde vermissen. Und das ist, ich bin mal der Sache nachgegangen. Warum sind die Leute so in Panik, wenn sie sterben? Warum können sie gar nicht in Frieden sterben? Ich habe alles falsch gemacht. Möchtest du so sterben? Lebensmüde? Voller Schock? Ich wünschte, ich hätte mehr Freundschaften gepflegt, mehr mit Menschen mich abgegeben, dass ich nichts zu bereuen habe. Weiter, wenn ich so höre, ich wünschte, ich hätte mir nur erlaubt, glücklich zu sein. Mir erlaubt. Viele Menschen haben den Zug verpasst zu ihrem Glück. Die Chancen, die sie gehabt haben, nicht wahrgenommen. Weißt du, der Mann in der Bibel, 38 Jahre lang, liegt da am Teich Bethesda. Ja, Bethesda. Liegt dort 38 Jahre. Ich habe keinen Menschen. 38 Jahre. Guck mal, der ist bestimmt schon 50 Jahre alt, denn er liegt schon 38 Jahre. Ich habe keinen Menschen. Der hätte sich bewegen können und hätte jemand fragen können, hätte vielleicht jemand ins Wasser schubsen können. Nächstes Mal hätte der andere ihn ins Wasser geschubst. Ja, er wartet immer auf den Engel. Hör auf, die Engel aufzuwarten. Dein Nachbar. Weißt du, man sollte mit seinem Nachbar solidarisch werden. Weißt du, die Hallen waren voll lauter Siechende und Kranke. Man sollte also wenigstens als Leitgenosse solidarisch mit den anderen sein. Es war krank drauf. Aber nein, ich habe keinen Menschen, sogar als der Herr Jesus vor ihm steht, ich habe keinen Menschen. Und dann bereut er, ich habe keinen Menschen. Das ist es. Ich habe keinen Menschen, der für mich betet. Ich habe keinen Menschen, der an mich denkt. Ich habe keinen Menschen, der mir ein gutes Wort zuruft. Ich habe keinen Menschen. Aber was du willst, dass man dir tut, tu es ihnen zuerst. Das ist das Geheimnis. Ich wünschte, ich hätte mehr Freundschaften gepflegt und nicht auf die Engel gewartet ständig. Weißt du, bis so ein Vollkommener kommt. Und selbst als er Vollkommener kommt, selbst da kann er nichts mit Jesus anfangen. Herr, ich habe keinen Menschen. Die meisten erkennen erst am Schluss ihres Lebens, was sie alles verpasst und versäumt haben und vermasselt haben. Sie stecken viel zu lange da in alte Mustern und Gewohnheiten, was es auch immer ist, und kaufen die Zeit nicht aus. Weißt du, wenn du mit Gott lebst, wirst du die Gelegenheit nutzen, Gott gibt, weitergeben. Weißt du, selbst wenn du das jetzt nicht brauchst, weitergeben. Lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zu gegebener Zeit wiederfinden, steht in meiner Bibel auf jeden Fall. Aber weißt du, ob die Leute Danke sagen oder nicht sagen, nimm und gib's. Und dann hast du in der Ewigkeit eines Tages, oder wenn du vor der Ewigkeit stehst, keine Reue, nicht lebensmüde. Oh, ich habe keine Menschen. Da stirbt doch die eine Frau, die Tabea in der Bibel, die stirbt und kommt, da ist gerade Petrus zu Besuch, macht die Bibelwoche dort und so weiter, ist die Tabea gestorben. Und weißt du, was die Leute machen? Da kommen sie und sagen, guck mal Petrus, Schwester Tabea hat uns das genäht. Und dann kommt die Nächste, und Schwester Tabea hat uns genäht. Und dann kommt die Nächste, ja, sagt mal, war das der reine Kleiderschrank? Immer was die Tabea, die haben alle ihre Kleider gezeigt, was die Tabea gemacht und repariert und gepflegt hat und. Dann sagt der Petrus, nein, die Tabea darf noch nicht sterben. Die darf noch nicht sterben. Die Gemeinde braucht Tabea. Deine guten Taten. Guck mal, stell mal vor, du kommst im Himmel und du willst im Himmel mal reinkommen. Wer will im Himmel mal drin sein? Wir alle. Jemand mit zwei Händen sogar. Stell mal vor, da kommst du im Himmel und dann kommen die Leute und sagen, Tabea, Schwester Tabea hat das uns gemacht. Tabea hat uns zum Heiland geführt. Tabea hat uns ein gutes Wort gegeben. Tabea hat uns ermutigt. Tabea, oh, der hat uns die Wunden sauber gemacht. Tabea, die hat Großwurst bei uns zu Hause gemacht. Tabea. Weißt du, und Tabea hat uns was zum Essen bereitet. Tabea hat uns am Leben erhalten. Tabea, dann wird der liebe Gott sagen, also Tabea, du musst mir ganz nah sein. Ich brauche solche Tabeas. Ich brauche solche Tabias. Weißt du, wir sollen so leben, dass wir in der Ewigkeit von Gott willkommen geheißen werden und so weiter, dass Gott uns gerne hat. Und dann sind wir lebenssatt. Lebenssatt, nicht erschöpft. Oh, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Nein, wenn du empfängst, kannst geben. Du bist nur ausgebrannt und so weiter, weil du nichts empfängst. Du musst zuerst empfangen und dann erst weitergeben. Geschwister, das ist ein Geheimnis. Zuerst von Gott was empfangen und dann erst weitergeben. Du hast heute die Chance, in deinem Leben es richtig zu machen. Auch wenn es in der Vergangenheit nicht richtig war. Und ich möchte sagen, wir haben in der Vergangenheit vieles falsch gemacht mit unserem Leben. Also vergiss deine Vergangenheit, wein nicht darüber, mach dir keinen Gedanken. Deine Sünden sind vergeben. Heute habe ich jemanden angerufen und der hat also geweint und was weiß ich, ein alter Mann. Oh, ich habe so viel Fehler gemacht und so viel Fehler. Ich habe gesagt, vergiss deine Fehler. Gott hat vergeben. Vergiss deine Fehler. Gott schaut nicht auf die Fehler. Gott interessiert sich nicht für die Fehler. Er hat keine Verwendung im Himmel für die Fehler und für die Sünden und für alles Negative. Im Himmel gibt es keinen Platz dafür. Im Himmel gibt es keine Mülltonnen. Verstehst du? Da kommt kein Müllabfuhr mehr. Das wird alles hier unten gelassen. Also, wir sollen hier alles abgeben und entsorgen, die ganzen Altlasten. Vergiss es. Und wenn noch was da ist und so weiter, oh, dann hat er gejammert, dieser liebe Bruder, hat noch gejammert. Hab gesagt, du brauchst nicht jammern. Weißt du, Gott hat alles vergeben, alles gut gemacht, schau nach vorne und nicht nach hinten. Und es geht auf Jesus zu der Herrlichkeit zu. Mit Gott kannst du, selbst jetzt, wenn deine Vergangenheit nichts war, ganz neu anfangen. Ganz neu anfangen und mit der Vergangenheit brechen. Das ist ganz wichtig, dass du mit der Vergangenheit brichst und anfängst, genau das aus deinem Leben zu machen, was du schon immer wolltest. Warte nicht, bis du alt und grau bist. Mach es jetzt. Mach es jetzt. Warte nicht, bis du krank bist, bis du arm bist und bis du nicht mehr kannst. Mach es jetzt. Und kauf die Zeit aus. Und weißt du, wenn du das Wort Gottes richtig liest und richtig anwendest, die meisten Leute lesen nur bigottisch die Bibel. Weißt du, ja, Herr Gott, Allmächtiger. Vergiss es. Lies es praktisch. Lebensnah. Anwendbar. Fang an, so zu lesen. Vater, was kann ich jetzt tun? Du hast es hier steht schwarz auf weiß. Aber was soll ich jetzt tun? Fang an, das zu tun, was da drin steht. Und nicht zu deuteln. Werd kein Philosoph und kein Theologe. Werd ein Christ. Und tu, was er euch sagt. Das ist deine Stärke. Du musst nicht die ganze Bibel tun, sondern nur das, was er dir sagt. Nicht, was die anderen dir sagen, was der Heilige Geist dir sagt. Was er euch sagt. Jedem sagt er was anders. Mir sagt er was anders als dir. Und wenn er mir das so sagt und ich das so macht, wirst du mich nicht verstehen. Und wenn du das tust, was Gott dir sagt, werde ich dich vielleicht nicht verstehen. Und ich muss dich in Ruhe lassen und du musst mich in Ruhe lassen. Denn ich habe ihn gehört, was er euch sagt. Und Geschwister, wir haben keinen Grund und kein Recht, andere zu richten, weil die anderen auf Gott gehört haben, auch Kinder Gottes sind, auch die Salbung haben und die muss niemand belehren. Jeder, der die Salbung hat, braucht keine Belehrung. Die Salbung lehrt uns, der Heilige Geist lehrt uns und der Heilige Geist zeigt uns, was sich gehört und sich nicht gehört. Das zeigt der Heilige Geist. Und es zeigt immer in dem Moment, wo du das brauchst, nicht wenn du nicht brauchst. Manche Leute möchten alles schon im Voraus wissen. Das sind Wahrsager. Auch fromme Wahrsager. Oh, dass sie schon für das ganze nächste Jahr alles wissen. Nein, es wird euch für den Moment gegeben, was du sagen sollst und was du nicht sagen sollst. Warte immer auf den Moment. Lerne mit dem Heiligen Geist zu wandeln. Gott kennen ist deine Stärke. Und zwar den richtigen Gott kennen. Nicht den kirchlichen Gott, nicht den theologischen Gott, nicht den jüdischen Gott und nicht den griechischen Gott und nicht den heidnischen Gott. Den Gott, der im Himmel ist, den Vater des Herrn Jesus Christus. So spricht ja Jesus von Gott. Vater unseres Herrn Jesus Christus. Den Vater unseres Herrn Jesus Christus sollst du kennenlernen. Das ist ein ganz anderer Gott als der Gott der Religion. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Weißt du, mein Vater, aber lieber Vater, unser Herr Jesus hat immer seinen Vater gefragt. Immer seinen Vater gefragt. Er ist immer auf den Berg gestiegen und nach oben geguckt, zum Vater gebetet und dann kam er runter und hat genau gewusst, den nehme ich und den nehme ich nicht. das ganz genau sich entscheiden können, und da gibt es keine Argumente. Weißt du, wenn Gott zu einem redet, dann kannst du nicht erklären, warum nimmst du den und warum nimmst du den nicht mit. Vielleicht wäre der andere, der Matthias, besser gewesen als der Judas. Der war nämlich auch schon dabei. Aber nein, er hat den Judas erwählt. Der Vater im Himmel zeigte, erwählt ihr den Judas und nicht den Matthias. Denn nachher haben sie die Jünger losgeworfen und den Matthias erwählt. Weißt du, du musst die Leitung des Heiligen Geistes haben. Denn der Judas hat auch etwas getan, musste an Jesus dienen. Weißt du, und manchmal muss der Bruder oder die Schwester einem noch was lehren. Auch vielleicht sind sie, sagst du, so eine Stachel und so ein Dorn und so ein Mensch, der mich immer nur Pies sagt und quält und mich stresst und mich beleidigt und mich kränkt und so weiter. Aber das hat Gott an deine Seite gestellt. Das ist so ein Treibhammer. Da wird das Schwert des Geistes gemacht. Das ist so ein Treibhammer. Und danke Gott. Und der Vater sagte, Judas Ischariot kommt und nicht der Matthias. Der Matthias kommt später. Es ist noch nicht seine Zeit. Wir möchten auch lieber so einen Matthias, der von Anfang an dabei war, in unsere Apostelschar aufnehmen. Aber nein, der Judas kommt jetzt. Du fragst dich, Mensch, warum musste ich mit dem Mann oder mit der Frau mich verbinden? Warum musste ich die annehmen? Warum muss ich jene annehmen? Du verstehst nicht. Wenn du gebetet hast und Gott es gefügt hat, sag danke, danke für Judas. Danke für Judas. Geschwister, der Judas hat mehr in der Erfüllung der Heilsgeschichte getan, wie der Petrus. Er hat Jesus ans Kreuz gebracht. Ohne Judas wäre Jesus nicht ans Kreuz gekommen. Ärgernisse müssen kommen, aber weh den Menschen, durch wen die Ärgernisse kommen, steht in der Bibel. Ärgernisse müssen kommen. Weißt du, wenn du Gott kennst, wirst du Gott in so vielen, vielen, vielen Sachen deines Alltags viel besser verstehen. Du wirst ganz ruhig sein, wirst dich nicht aufregen, flippst nicht aus, wirst nicht zu fromm, bleibst auf dem Teppich, gebrauchst die Dinge des Lebens und machst etwas Sinnvolles draus. Deshalb, lass dich nicht entmutigen, wenn es manchmal nicht so ist. Gottes Gedanken sind nicht deine Gedanken. Aber wenn du länger mit jemandem zusammen bist, am Schluss braucht die Person gar nicht mehr sagen, du weißt es schon von der Reaktion, also das gefällt ihm nicht oder ihr. Verstehst? Das kennst du schon. Wie lange warst du verheiratet? 46 Jahre. Verstehst du, also lang genug, verstehst? Lang genug. Dann weißt du, also der will das nicht und der mag das nicht, dem schmeckt das nicht und ihr gefällt das nicht. Weißt du, da kennt man, je länger man zusammen ist. Ich habe ein paar Geschwister, die so große Hunde gehabt haben. Gott segnet alle Hundehalter. Weißt du, aber da ist ein Bruder, der hat so einen Hund gehabt mit so voller dickem Backen, so Bulldog, richtig so einen bissigen Hund. Und der ist mit seinem Hund spazieren gegangen, er hat seine Gebetszeit mit dem Hund verbracht und alles mögliche und den Hund da gejagt und dann hat er den Herrn angebetet, während er so mit dem Hund spazieren ging. Aber der hat am Schluss auch so ausgesehen, bald wieder ein Hund. Schau doch die ganzen Hunde, Alter, an. Wenn die lange mit dem Hund verwandt sind, die werden auch so, oder das Tierchen wird so zumindest. Das passen sich an. Wenn du lang genug mit dem Heiland umgehst, wirst du auch so. Verstehst du? Du wirst von Gott abfärben. Aber wir färben von Gott noch nicht richtig ab, weil wir noch nicht so lange mit ihm Gemeinschaft haben. Weißt du, wenn du morgens bis abends immer mit ihm zusammen bist, so wie der mit seinem Hund, der hat mit dem Hund sogar geschlafen. Also ich meine nicht Sex, aber der hat ihn schlafen lassen und so war. Und der Hund war so wie er und er wäre der Hund. Und jetzt hänge ich. Okay, lass uns aufstehen und lass uns mehr Gemeinschaft mit ihm haben, mit dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Halleluja. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns einladest. Kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Herr, und ich danke dir, dass ich zu dir kommen darf, dass ich dich anbeten kann, dass ich dich preisen kann, dass ich weiß, wer du bist und was du bist und was du kannst und was du willst, dass ich tun soll, Herr. Und ich danke dir, dass wir auf dich hören dürfen. Wir müssen dir nicht nachhelfen, sondern wir dürfen einfach stehen im Heiligtum und dich anbeten und preisen und dir Dank opfern. Halleluja, halleluja. Ich danke dir, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du auch diese Gemeinde segnest, auch diese Gemeinde versorgst, auch die Geschwister dieser Gemeinde versorgst und dass keiner eines Tages in die Ewigkeit geht und klagen muss, ich wünschte, ich hätte mehr das und das und das und das getan. Ich hätte mehr den Armen gegeben. Ich hätte mehr Gott gegeben. Ich hätte mehr was vom Heiland erzählt. Ich hätte mehr für mein geistliches Wohl getan. Herr, wir haben jetzt die Chance noch. Wir haben noch Zeit. Der Zug ist noch nicht angekommen und noch nicht abgefahren für uns. Wir haben noch Odem in uns. Und wir möchten, Herr Jesus, uns viel mehr dir hingeben. Denn wir wollen nicht nur hier leben, sondern wir wollen auch in der Ewigkeit bei dir sein. Und die Schwelle der Ewigkeit mit Freuden überschreiten und sagen, Herr, ich habe wohlgetan. Ich habe wohlgetan, ich habe alles getan. Ich bin lebenssatt und nicht müde. Ich freue mich, meinen Heiland zu sehen. Und ich freue mich auf Jesus, den Anfänger und Vollender meines Glaubens. Halleluja, Halleluja. Er fängt hier an und vollendet drüben. Preis Gott, du bist der, das Wollen wirkt und auch das Vollbringen. Und wenn irgendwo Kämpfe sind, Herr Jesus, du weißt, irgendwo Kämpfe, das sind einige Geschwister, die inneren Kämpfe haben. Oh Herr, hilf, dass die Dämonen gehen in Jesu Namen und dass die unreinen Geister diese Seele verlassen und dass die reinen Gedanken diese Seele erfüllen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Kannst du auch Danke, Jesus sagen? Danke, Jesus. Halleluja. Amen.